Wo sieht man heute noch so prächtige Kerle? In meiner Jugend gab's nur solche Männer.
Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bewegtbild-Banausen.
450, das ist ja, in anderen Ländern ist das auch irgendein Jubiläum.
In anderen Ländern?
In anderen Podcasts, nicht Ländern.
Ach so, bei anderen Podcasts, die 450. Mm. Bei uns ein müdes Lächeln.
Ja, just another Tuesday.
Just another Tuesday, ja, genau. Another day in the office. Nee, 450 ist schon was Besonderes. Und jetzt 50 Schritte noch zur großen 500, die ja schon ein sehr schönes Jubiläum ist.
Ja.
Da werden wir was zelebrieren.
Das werden wir machen.
Da werden wir was machen.
Ja.
Da holen wir alle her. Wolfgang M. Schmidt, wie sie alle heißen, machen eine riesen Jubiläumsepisode.
Kündigst du den schon an?
Ja.
Das ist mutig. Okay.
Und andere auch. Thomas Gottschalk. Alle kommen sie her.
Boah, das ist, kommst du aber auch mit den schwierigsten Leuten her.
Die haben aber gerade weniger zu tun, deswegen sind die leichter zu
kriegen wir mal
leichter zu akquirieren, ja.
Ja, das mag was dran sein, weiß ich nicht, ob ich die hier haben möchte.
Weißt du nicht.
Thomas Gottschalk, Alter? Also gut, wenn wir dann über einen seiner Filme sprechen, aber das Problem ist, den Typ, den kannst du ja mittlerweile wirklich nirgendwo mehr hinschicken. So, also kannst dich ja darauf verlassen, dass dir irgendwas sagt, was einem um die Ohren geballert wird.
Kennst du von irgendwer, oder?
Meinst du, so gesehen würde er hier gut reinpassen, ne?
Ja, hier gegen die Supernasen jetzt hierher ziehen, das ist ja unfassbar.
Nee, so pauschal habe ich das überhaupt nicht gemacht.
Ach so. Also sollten wir lieber mal Krüger holen, weil der geht noch klar, oder?
Ja, von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört.
Wahrscheinlich hat er dann auch Zeit, dort zu einem Podcast mal ranzukommen.
Ich glaube, Mike Krügers Zeiten sind wahrscheinlich auch schon vorbei.
Mhm.
Ja.
Das ist auch geil, in den Staaten, so die Filmpodcasts, die so ähnlich aufgestellt sind wie wir, die holen ja dann so, ich meine, die sind an der Quelle, weißt du, die sind in Amerika und so, und da, wenn du in L.A. wohnst, hast du natürlich auch Kontakte zu verschiedenen Schauspielern und Schauspielerinnen.
Mhm.
Und da haben die eine Folge über Goodfellas gemacht und haben halt einen rangeholt, wo ich erstmal echt überlegen musste, wer das war. Und wir haben ja Goodfellas gerade gesehen, Alter. Und da war das so der Kumpel von dem jungen Ray Liotta, der mit ihm aufgewachsen ist. Weißt du, der praktisch
ja,
so,
okay,
der gut. Kleine Junge, so sein bester Freund, der mit ihm groß geworden ist, jetzt natürlich irgendwie, weiß ich nicht, 30 oder so oder 35 oder so.
Ja.
Aber halt in Goodfellas mitgespielt, weißt du, und kann dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber natürlich jetzt... überhaupt keiner aus dem Hauptcast, nicht mal einer aus dem Nebencast, sondern
ja, eben.
Eher ganz hinten die Riege.
Mhm.
Aber ja. Wir müssen uns halt mit Hoffi und Dennis zufrieden geben.
Das klingt jetzt aber auch irgendwie ein bisschen fies.
Nee, gar nicht. Sind voll die netten Jungs.
Okay.
Steigen wir mit dem Design in die
450. Mal wieder.
50, ja. Mal wieder, ja.
Mhm.
Aber aufmerksamer. Menschen da in der Zuhörerschaft werden wissen, dass das nicht nur die 450 ist, sondern auch die letzte Episode dieses Monats. Und das bedeutet, dass wir Lose ziehen für den September.
Yes.
Und wollen wir das wieder so wild irgendwann in der Episode machen, sodass die dranbleiben müssen und gar nicht wissen, wann die Lose gezogen werden?
Das
oder?
Darfst du dir aussuchen, wie wir das machen.
Wir machen das. Ich ziehe jetzt einfach während der Episode irgendwann random los und du ziehst während der Episode einfach irgendwie random los für
okay.
dich. Und dann
ist cool.
Machen wir das so. Und dann werden zwei von euch erfahren in der Supporterschaft, welche beiden Filme aus dem Lostopf wir dann im September definitiv besprechen werden. Und ich glaube, unsere Zehnerlose neigen sich auch langsam dem Ende. Insofern gibt es vielleicht auch eine grande Ziehung demnächst.
Ja, nachdem du mir neulich so durch die Blume gesagt hast, dass dir das nicht schnell genug geht, also da kann man es dir aber auch wirklich tendenziell nicht recht machen, ne? Weil mache ich das zu schnell, ist so, wie soll ich denn da hinterherkommen? Lasse ich mir viel Zeit? Ist es so, ja, endlich passiert da auch mal was? Also
not quite my tempo.
Alles, was halt nicht dein Tempo ist, ist tendenziell doof.
Nee, wir haben ja da nicht festgelegt, dass wir ein gleiches Tempo fahren. Insofern ist das völlig okay. Aber diesmal war ich ein bisschen schneller als du und du hast da ein bisschen Larifari walten lassen. Ist ja auch fein.
So, jetzt
außerdem
ist es plötzlich fein.
Außerdem haben wir nicht festgelegt, dass wir da beide gleichzeitig zu Ende sein müssen. Also jetzt kriegen wir es wahrscheinlich hin.
Mhm.
Aber wenn du jetzt noch 5 Filme offen hättest oder ich 5 Filme offen hättest und der andere hätte die 10 schon durch, dann kann er natürlich schon 10 Lose ziehen. Also ist ja, muss ja nicht immer gleichzeitig stattfinden.
Ja, muss nicht.
Ist aber unterhaltsam natürlich auch für potenzielle Tauschaktionen.
Ja.
Ist natürlich ganz cool, wenn wir beide ziehen. Ja.
Ich werde attackieren.
Ja, ja. Da scharen sich ein paar Fliegen um Lies Kopf. Insofern geht's dir gut.
Ich bin am Verwesen, ey. Könnt ihr mal sehen.
Ich wollte gerade sagen, so. Also geht bergab auf jeden Fall, wenn auf die Fliegen sich
jeden,
um dich,
Alter.
Auf dich draufsetzen.
So geil, wie du, den wir neulich zu Gast hatten. Mhm. Wie der noch meinte, ja, jetzt hier wegen Bild mit Kamera und Co. Ne, nicht wundern, dass hier viele Fliegen durch die Gegend fliegen. Und wenn sich dann einer mal auf die Kamera setzt, so kann passieren.
Stimmt, ja.
Weil er wohl über einem Imbiss wohnt und da im Sommer die Mülltonnen stehen und dann kriegt er schon die Fliegen ab, ey.
Ja.
Ja, geil.
Da hätte ich mir dann wahrscheinlich schon so ein Fliegengitter anbringen lassen. Ist bei mir aber auch nicht geil, weil die eine Seite führt halt zum zweiten Hinterhof. Mhm. Da ist halt alles cool. Das ist das Pokerzimmer, mein Schlafzimmer, wenn ich da die Fenster aufmache oder die Küche. Frische Luft ohne Ende. Da, wo mein Wohnzimmer ist, wo ich die Filme gucke und mein Bad, wenn ich da das Fenster aufmache, da sind erstens die Mülltonnen und da sind im Sommer auch eine Menge Fruchtfliegen und so, mhm, weil, ja, weiß ja, die sammeln sich da, insofern verfliegt sich da schon mal eine in mein Fenster. Aber was noch schlimmer ist, unter mir die polnische Familie, die kiffen halt. Ohne Ende, Alter.
Ach, das hast du mir erzählt.
Und ja, das zieht halt direkt bei mir ins Fenster rein. Also es ist einfach keine frische Luft, wenn du da lüftest. Du hast keine frische Luft.
Ja.
Das ist einfach nur dieses mit Deo so leicht übertünchtes,
oh Gott,
Marihuana-Geruch mit Fruchtfliegen noch, so, die so mit, ja, reinfliegen.
Super.
Das ist
eine Bombenmischung.
Ja, ist nicht so geil.
Ja, da bringt dir dann auch so ein Gitter vom Fenster nicht viel.
Nee, bringt nicht
so ein
viel.
Netz.
Ja.
Da kannst du gegen den Gestank relativ wenig machen.
Ich bin da tatsächlich einer, der sich freut, wenn es regnet so, dann lüfte ich gerne auf der Seite, mhm, so, weil da hast du weder Insekten noch Gerüche. Das ist immer das beste Timing. Aber Regen ist Mangelware gerade in dieser Zeit.
Ja, sei doch froh, Alter.
Ja, ja, alles cool, alles cool.
Mhm.
Ist ja heute schweineheiß, aber Palermo liegt noch ein paar Grad drauf. Also da sind es wirklich 40 Grad gerade. Also es ist übertrieben.
Naja, ist auch nicht, also wenn du wirklich viel dann draußen unterwegs sein willst, ist das halt auch nicht geil, ne?
Naja, ich werde auf jeden Fall nicht im Hotelzimmer rumhocken. Also ich bin.
Nee, klar. Aber unter Umständen sind dann die Möglichkeiten halt auch eingeschränkt. Wer weiß.
Ist doch mein Thema. Ich bin doch.
Ja, klar.
Ich bin noch aus dem mediterranen Raum. Ich weiß nicht, was du hast.
Ja, ich bin gespannt, was du berichtest.
Ich werde mir da noch schön einen Pullover um die Schulter hängen, falls frisch wird.
Ach, so einer bist du, der ja, dann im Urlaub einen Pullover über die Schultern hängt.
Ja,
aha,
so einer bin ich.
Okay.
Live in the dream.
Das ist es dann, okay.
Ja gut, genug dessen. Ich werde berichten, was im Urlaub dann passiert ist, weil heute haben wir erstmal auf dem Programm drei Auftragsfilme aus der Supporterschaft, die reingeflattert kamen, die wir natürlich abhaken. Jetzt sind wir natürlich mittendrin in den August-Auftragsfilmen.
Mhm.
Und dann haben wir noch einen eigenen Film, bringen wir auch noch. Also jede Menge Spaß für euch. Lose werden auch gezogen im Laufe der Episode. Also einiges am Start hier.
Ja. Sollen wir direkt mit einem loslegen?
Oh, loslegen. War das ein Hinweis?
Fühlst du dich jetzt aufgefordert?
Nee, wir haben ja gesagt, wir machen es irgendwann. Aber es ja, ist ein bisschen lame, wenn wir es jetzt so Vorgeplänkel machen würden.
Deswegen, also ich meinte mit loslegen tatsächlich die Filmrezension.
Ach, du meinst die Filmrezension. Ja, lass uns das noch machen. Was haben wir denn im Angebot? Wir haben heute The Crying Game, wir haben Elektra, Glide in Blue,
ja,
und wir haben Spukschloss im Spessart. Mhm. Drei Filme, die sich durchaus unterscheiden.
Ja. Könnte man so sagen.
Aus verschiedenen Jahrzehnten.
Mhm.
Insofern ein buntes Sammelsurium. Also mir ist egal, womit wir anfangen.
Wie immer ist dir egal.
Wie immer ist mir egal.
Dann fangen wir mit dem Spukschloss im Spessart an.
Jawohl, Liebe stimmt. Das Spukschloss im Spessart mit Schweizer Beteiligung.
Natürlich.
Das muss es sein.
Schweizer Hauptrolle, wohlgemerkt.
Schweizer Hauptrolle, ja.
Mhm.
Die Lilo.
Ja. Und von wem kam der?
Der kam von Mr. Yoshimitsu.
Mr. Yoshimitsu.
Mr. Yoshimitsu startet wieder einen Versuch, es uns.
Mischu.
Es uns recht zu machen mit seinen Filmen und endlich mal den 10-Punkte-Film zu kriegen von beiden Banausen.
War das der Ansatz, ja?
Gucken wir, ob es klappt. Ich glaube, das ist der Ansatz bei all seinen Filmen, ja.
Okay.
Wie läuft's bei dir bis jetzt?
Du glaubst, das ist der Ansatz bei allen seinen Filmen? Das glaube ich nicht, Alter.
Meinst du nicht?
Nein, also er hat ja, glaube ich, mal gesagt, ne, dass das schon alles irgendwie mehr oder weniger Herzfilme sind.
Nicht nur mehr oder weniger. Ich glaube schon, dass das alles Herzfilme sind von ihm, ja.
Aber ich glaube nicht, dass er da wirklich den Anspruch hat, dass das auch 10-Punkte-Filme sind. Also
ich glaube, okay, dass er nach den Rezensionen immer sagt, ach, schon wieder nicht.
Meinst du?
Ich habe es probiert. Ich will die 10 Punkte.
Ist ja immer traurig.
Mhm. Ich glaube, auf 10 hat das noch bei keinem geschafft.
Mhm.
Aber es sind tatsächlich alles Herzfilme aus seiner Jugend und Kindheit. Und jetzt kommen wir zum Spukschloss im Spessart. Was denn heute los?
Hast du den schon mal gesehen?
Ja, habe ich irgendwann mal gesehen in meiner Kindheit.
Mhm. Ich auch. Ja.
Du auch.
Ich habe die alle gesehen.
Oh.
Also alle. die 3 Filme, die es da gibt.
Mhm.
Rund um den Spessart.
Liefen ja auch oft im Fernsehen.
Ja, ja, eben. Also ich hätte die jetzt auch so aus der Erinnerung wahrscheinlich nicht mehr groß auseinanderhalten können. Also hier ist klar, mit den Geistern. Aber das ist lange her gewesen.
Mhm.
So, wir müssen erstmal raten.
Ja.
Ich habe mir für dich 6 Punkte notiert.
6 hast du notiert, okay.
Hm.
Ich eine 5,5 für dich.
Da gehst du noch drunter, ja?
Ich unterbiete das noch, ja.
Weil
ich weiß ja, der Film ist von Yoshimitsu. Da kann man ja gleich den Bereich abstecken, wo die sich befindet, punktetechnisch.
Ist das so, ja?
Ja, logisch, Alter. Ist einfach.
Was it exactly an A plus? More like an A.
Also auch wenn du die jetzt nicht zuhören konntest und so, hast du die jetzt mehrfach gesehen? Also hattest du jetzt noch die Handlung und so alles im Kopf einigermaßen? Oder?
Nein, nein.
Nee, also war schon so ein bisschen wie eine Neusichtung wie bei mir. Okay. Dann sind wir da ähnlich aufgestellt gewesen. Der Regisseur heißt Kurt Hoffmann und ist ein Freiburger.
Mhm.
Und der hat auch die anderen Filme inszeniert. Aber das Geständnis des Felix Krull ist zum Beispiel auch ein bekannter Film von ihm.
Ja, der hat einige recht bekannte Filme gemacht. Also eben neben diesen Wirtshaus im Spessart-Dingern. Ja, auch Quacks der Bruchpilot.
Quacks der Bruchpilot, den kennen wir sich auch. Gerd Fröbe war das, oder?
Nee, das war Heinz Rühmann.
Heinz Rühmann war es, stimmt. Ja, nicht Gerd Fröbe, ja.
Und das Fliegende Klassenzimmer war ja auch eine sehr erfolgreiche Verfilmung von ihm. Und
Wir Wunderkinder. Das ist auch ein bekannter Film, der schon ein paar Mal im Fernsehen lief.
Naja. Aber eben, also ich glaube, so nach diesen Spessart-Filmen lief es bei ihm nicht mehr so gut.
Nee. 76, der letzte Credit, 2001 verstorben.
Mhm.
Da kam nicht mehr ganz so viel.
Ja. Ey, was ich bei diesem Film wirklich einmalig finde, weil ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das schon mal in irgendeinem anderen Film gesehen habe.
Mhm.
Der gesamte Vorspann, also die Credits, die werden gesungen.
Ja.
Hast du das schon mal erlebt?
Nee, das habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt, dass der Vorspann einfach gesungen wird.
Also inklusive der Namen und so weiter wird hier gesungen, Regie, Kurt Hoffmann.
Ja, ein bisschen melodischer auf jeden Fall als das. Mit ein bisschen mehr Euphorie vorgetragen, aber ja, es geht in die Richtung.
Wow.
Regie, Kurt Hoffmann.
Okay, du darfst ja gerne was vorlegen.
Wollen wir die Rezension denn singen? Dann wäre das angemessen.
Du, wie gesagt, gib mal einen vor.
Ich gebe einen vor. Okay.
Ich werde hier gedisst bei jeder Gelegenheit. Wie, jetzt brauchst du eine Melodie, damit du das singen kannst?
Oder? Nee, ich brauche wieder den Namen. Ich habe mir nicht den Namen notiert. Das ist heute eine der Episoden, wo ich schlecht vorbereitet bin, auf jeden Fall. Einer von denen.
Mhm. Wie der Name von Lilo Pulver oder was?
Nee, nicht. Ja, die Rollennamen halt. Comtesse Charlotte hieß sie. Genau, ja. Charlotte hieß die Dame, ja, genau.
Ja, witzigerweise heißt sie ja beim Wirtshaus im Spessart nicht Charlotte.
Ach, haben wir hier wieder so ein Uli Seidel-Szenario, dass einfach die Namen wechseln.
Ja, aber das kriege ich jetzt natürlich nicht zusammen, ob sie da auch wirklich eine andere Figur ist. Aber sie heißt, glaube ich, ansonsten auch Comtesse von Sandau, nur mit einem anderen Vornamen. Und deswegen fand ich das ein bisschen weird. Aber egal, hier heißt sie Charlotte.
Genau.
Die Lieselotte Pulver, die wir zuletzt in 1-2-3 hatten.
Ja, stimmt, gar nicht so lange her.
Mhm.
Bei Billy Wilder und jetzt hier in einer deutschen Produktion. Und aber die meisten kennen sie natürlich aus der Sesamstraße als Lilo.
Also sie hat schon wirklich auch, glaube ich, seit den 50ern andere Dinge gemacht. Aber ja, unserer Generation ist sie wahrscheinlich tatsächlich primär über die Sesamstraße bekannt. Mhm. Aber also für mich als gebürtiger Schweizer natürlich auch eins der Schweizer Aushängeschilder. Ne? Also das ist ja schon auch eine der wenigen Schweizerinnen, die es auf einem internationalen Parkett zu was gebracht hat.
Ja,
und auf deswegen jeden Fall. Ist natürlich, bin ich da ganz stolz auf die Lilo. Und ich meine, die lebt noch, Alter, ne?
Die
steuert auf die 100 zu.
Die steuert auf die 100 zu, ist über 90, hat den letzten Credit aber 2007, habe ich hier gesehen, ein TV-Film. Also hat sich auch wie Daniel Day-Lewis zurückgezogen aus dem Filmgeschäft, wobei Daniel Day-Lewis jetzt wieder zurück ist im Filmgeschäft.
Ja, und noch lange nicht so alt wie eine Lilo Pulver.
Ja, noch lange nicht so alt, aber eine von denen, die dann gesagt haben, so wie Gene Hackman auch irgendwann 2001 gesagt hat, so jetzt reicht's.
Ja, muss man ja auch nicht immer bis zum bitteren Ende machen, erst recht nicht, wenn du so eine Vita hast.
Das stimmt, ja.
84 Credits eben schon über mehrere Dekaden einiges gemacht. So, und hier haben wir jetzt zusätzlich zu dem ungewöhnlichen Fakt, dass hier die Credits gesungen werden, steigt der Film direkt ein mit der Vorgeschichte. Mhm. Also keine Credits, sonst was, Firmenlogo, irgendwas, sondern zack, direkt geht's los mit der Vorgeschichte, die im Mittelalter stattfindet, wo wir eben sehen, wie eine Gruppe Menschen, weil sie offenbar was geklaut hat, in ein Haus eingemauert werden. Mhm. Das war da so die Art, die hinzurichten. Und dann springen wir ins Heute, nachdem eben die Credits gesungen wurden, und sehen, dass unsere Charlotte jetzt dieses baufällige Schloss geerbt hat. Zuerst sehen wir, wie das Haus abgerissen wird, in dem die Geister damals gefangen wurden.
Genau.
Damit werden die quasi befreit und suchen sich jetzt eben eine andere Bleibe und landen dann in diesem baufälligen Schloss in der Nähe von Bonn, was unsere Hauptfigur gerade von ihrem Vater geerbt hat. Mhm. So, und das Schloss ist verschuldet. Und der größte Teil von den Sachen, die noch da drin waren, so das ganze Inventar, ist verpfändet worden. Und diese 5 Gespenster vom Anfang, eben alles ehemalige Diebe aus den Spessartwäldern, die beschließen jetzt, unserer Hauptfigur zu helfen. Weil es jetzt natürlich den Plan gibt, das Schloss irgendwie zu retten. Mhm. Da gibt es so einen bösen, was ist der, Bauunternehmer oder irgendwas, also hier so ein bisschen der Antagonist des Films, der mit seiner Firma vorhat, das Ding zu übernehmen. Und sie möchte natürlich, dass das irgendwie ein Familienbesitz bleibt. Und jetzt sind da eben die Geister, die ihr dabei unter die Arme greifen. Und wie schon das Intro, wird dann auch weiterhin ziemlich viel gesungen. Mhm.
Ist ein Musical, ja.
Ist ein Musical. Ja, zwischendurch halt die übliche Comedy-Note. Und ich weiß nicht, das wäre jetzt halt auch so ein Ding, ne? Könnte man wahrscheinlich besser drüber sprechen, wenn man da so ein paar Bilder zu hätte, weil wie würdest du das beschreiben? Das ist ja schon auch irgendwie ein Look, der sehr repräsentativ für diese Sorte Film ist. Findest du nicht?
Ja, doch.
Eben, aber wie würdest du den beschreiben?
Naja, es hat ein bisschen, also den Look und die Optik hat es ja ein bisschen von einem Heimatfilm von damals. So.
Findest du?
Ja, irgendwie schon.
Also ja, geht in die Richtung, aber gerade auch mit diesen Effekten, wie hier Geister dargestellt werden, ne?
Ja,
schwebende Krügen und sonst was. Irgendwie hat das noch ein bisschen eine andere Note und ich weiß nicht so richtig, wie ich es beschreiben würde, wie das hier visuell aussieht.
Ja, wie kann man es beschreiben? Es ist auf jeden Fall so dieses Nachkriegs-gute Laune-Film, so ein bisschen.
Ja, das auf jeden Fall. Also die Tonalität
so,
ist.
Das geht so in die Richtung. Also ja. Es hat so ein bisschen die Tonalität von einem Heimatfilm, weißt du? Es wird jetzt nicht so hochdramatisch, es gibt keinen Bodycount ohne Ende, sondern es ist schon alles eher komödiantisch, leicht und familientauglich von jung bis alt.
Selbst dieser Umstand, dass hier Menschen lebendig eingemauert werden und dann ganz offensichtlich sterben und aber halt dann Gespenster sind, inklusive dem Hund, der mit eingesperrt wurde.
Ja.
Das wird natürlich komplett einfach nur als Comedy bedient.
Ja, ja.
Also da gibt's gar kein dramatisches, geschweige denn traumatisches Element, was damit reinspielt. Mhm. Das ist ganz klar Comedy. Oder halt eben sehr leichtes Musical. Aber ich finde trotzdem so in der Summe funktioniert das mit der Tonalität.
Findest du schon?
Naja, klar, also der bleibt sich ja treu.
Ja.
Ist jetzt nicht so, als würde der dann irgendwann in eine Richtung abbiegen, wo du denkst, so was zur Hölle, jetzt macht er dann doch einen auf Drama oder so. Und klar gibt es, wie du hast angesprochen, dadurch die Parallele zu Heimatfilmen, natürlich darf in Filmen aus dieser Zeit, vor allem mit dieser Tonalität, nicht der Umstand fehlen, dass es dann hier irgendwann einen Love Interest gibt und eben auch der so ein bisschen eine romantische Komponente hat. Aber ich finde, die schlachten sie zum Glück nicht allzu sehr aus. Zumal ich nämlich dann auch die Figur von ihm wahnsinnig überflüssig finde. Ich finde nicht nur, dass er als Typ halt gar nichts zum Film beiträgt, also wirklich überhaupt nichts. Der singt nicht gut. Der ist kein charmanter Typ. das ist jetzt kein wahnsinniger Hingucker. Ich verstehe nicht, dass sie auch nur ansatzweise was mit dem zu tun haben will. Also über weite Strecken hat sie das ja auch nicht, aber natürlich muss das Ding dann, ne, so gedreht werden, blablabla. Das Ding finde ich von vorne bis hinten überflüssig. Weil sie als Frauenfigur eigentlich auch gerade für die Zeit wieder so, ne, ist ja auch immer Thema, dass sie sich eben nichts einfach vorschreiben lässt oder so, sondern dass sie einen eigenen Kopf hat, den sie halt auch versucht durchzusetzen. Und dass es dann aber natürlich die üblichen Männerfiguren gibt, die da halt sagen so, ja, nee, Schätzelein, lass mal und so. Aber er als Love Interest, Alter, den fand ich so überflüssig.
Das ist krass, da muss ich ein Veto einlegen. Weil,
Fandst du war ein geiler Typ, oder wie?
Ich fand ihn mega smart.
Und find, sprechen der, wir vom Gleichen?
Naja, wir sprechen von ihrem Love Interest, halt, ja, in dem Film so. Ich finde, der hat das super gemacht. Der war super charmant und charismatischer Typ. Heinz Baumann übrigens.
Dein Ernst?
Der auch über 90 geworden ist. Ja.
Das macht ihn jetzt nicht viel charmanter.
Also, vielleicht war er ein charmanter 90-Jähriger.
Oh ja, den haben wir nur hier leider nicht gesehen. Also ich zumindest nicht.
Also der war jetzt auf
echt,
jeden Fall...
Echt, du fandst ihn?
Voll, ja. Der ist mir positiv aufgefallen, weil er halt nicht so ein gelackter Roy Black-Heini ist, sondern halt so ein bisschen, ja, eher charismatisch und so. Ja, natürlich war er nicht der große Sänger und so, aber das hat er so vom Auftreten und vom Typen hat er das wieder gut gemacht. Und der war ja nicht... Er ist ja nicht der krasse Antagonist, auch wenn es erstmal so anmuten mag. Insofern hat er gut gemacht. Smarter Typ, ich finde. Mhm. Ja.
Okay.
Ja, okay. Ist krass, dass du den negativ erwähnst, weil den hätte ich auf jeden Fall positiver verhoben.
Okay. Würdest du andere Leute negativ... Also ich habe hier auf jeden Fall neben Lilo Pulver würde ich hier vor allen Dingen eine Figur hervorheben, die für mich ein absolutes Highlight war. Und das ist natürlich Hans Clarin.
Ja, okay.
Alter, weil, der killt, ey.
Wollte gerade sagen, weil so...
Was ein Scene-Stealer, hey.
Ja, was die Größen angeht, ist er natürlich auch ein sehr bekannter Name aus der deutschen Fernseh- und Film.
Pumuckl himself.
Pumuckl himself, Hans Clarin, ja.
Ja.
Das ist natürlich ein großer.
Alter,
ich... Georg Thomaler sei noch erwähnt, der ist natürlich auch groß.
Ey, aber ich habe wirklich laut losgelacht, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, stimmt, habe ich mit Dave gar nicht mehr drüber gesprochen. Ich hatte Schiss, dass der das zwischendurch hört, weil der halt parallel hier aufgenommen hat.
Ah, okay.
Bastarde. Und ich saß da drüben auf der Couch und habe mich halt scheckig gelacht, Alter. Diese Szenen mit ihm, die sind wirklich ein Highlight, Alter. Mhm.
Der singt doch den besten Song, diesen Kleider machen Leute Song. Mit seinem Kompagnon und so weiter.
Ja,
den mochte ich tatsächlich ganz gerne.
Ich fand hier keinen Song wirklich, also mochte keinen wirklich.
Ja, ist jetzt nicht so, dass ich mir die Platte kaufen würde, aber trotzdem, der war doch schnittig.
Der war schnittig. Gäste auf der nächsten Party, ey, Kleider machen Leute, Hans Clarin, gib ihm.
Ja, why not? Also, wenn die Tanzfläche leer ist, der funktioniert hundertprozentig.
Ja, genau.
Ja, damit kriegt man alle wieder zurück.
Nein, also wirklich, wie er auftritt, also der ist von der ersten Sekunde an halt ein Highlight.
Ja, ist er.
Und Alter, ich meine, ich hab's gesampelt.
Mistikack! Mistikack!
Ey, ich konnte nicht mehr, Alter, das hat in mir so, da haben alle Synapsen geballert und ich hab's leider jetzt bis heute noch nicht so richtig zusammengesetzt bekommen, Alter. Vielleicht, da können uns eventuell ein paar der Leute, die das hören, vielleicht helfen, vor allem so die älteren Semester, weil Digga, das Ding, das hab ich noch in irgendwas, muss ich noch in irgendwas anderem gehört haben, weil diese scheiß Vokabel, die hatte ich wirklich über eine kurze Zeit im aktiven Sprachgebrauch.
Ach echt, ja?
Digga, wir haben das so untereinander, haben wir das gesagt.
Okay.
Mistikack. Und für das muss voll... aber noch in irgendeinem, ey, fuck, wahrscheinlich wieder irgendein Police Academy Teil oder so. Das muss noch in einem anderen Film gesagt worden sein. Ich hab's nicht gegoogelt oder irgendwie sonst wie versucht zu recherchieren, deswegen ich setz da mal auf die Leute, die uns hören. Aber kam dir das nicht auch schlagartig bekannt vor?
Nee.
Okay.
Mir kam es nicht bekannt vor.
Weil es kann nicht sein, dass das aus diesem Film so bei mir hängen geblieben ist. Es muss noch irgendwo anders, muss das mal so gesagt worden sein.
Was sagt die KI? Der Begriff Mistikack ist keine gängige deutsche Vokabel und ergibt keinen Sinn. Es könnte sich um einen Tippfehler oder eine scherzhafte Erfindung handeln. Wenn Sie eine bestimmte Bedeutung oder einen Kontext im Sinn haben, geben Sie bitte mehr Informationen.
Ja, siehst du, hast einfach scheiße gepromptet. Das ist es wieder. Gest benutzt KI wie Google.
Ja.
Ja.
Oh, hier, Spiegel, okay. Jungdeutsch. Hier haben wir was.
Ja gut, also deswegen, ich wollte natürlich nicht jetzt, also der Aufruf an unsere Hörenden sollte jetzt nicht darin enden, dass ich dir beim Googlen zugucke.
Ja, aber ich mach den Dave und der Dave liefert ja die Information auch sofort.
Ja, aber sofort, aka man wartet erstmal, bis er fertig gegoogelt
hat. Zweifache, aber widersprüchliche Auszeichnung ist dem deutschen Filmregisseur Kurt Hoffmann in diesen Tagen zuteil geworden. Am vergangenen Freitag wurde er in München für seinen Film Das Spukschloss im Spessart, blablabla, auf was ist denn dieses Mistikack?
Ja, und vor allem, von wann ist dieser Artikel?
Öfter 4.1961.
Ja, das ist doch jetzt schon wieder ein Highlight.
God, I love this. This is the greatest podcast ever.
The greatest podcast.
Na, welche Stimme?
Das war Will Ferrell natürlich.
Yeah. Ja,
Entschuldigung, Alter. Also, muss schon ein bisschen dein Game upsteppen, wenn ich da irgendwas nicht erkennen soll.
Ey, die kann man nicht mal ein Kompliment machen, Alter. Das ist zu hart. Fucking
Banausi!
Ja, richtiger Banausi. Nee, ich find's jetzt nicht.
Mistikack! Mistikack!
Ich hab mich so gelacht, Alter, ich konnte nicht mehr. Das ist so groß, ey, wie Hans Clarin auftritt und einfach in seinem Kauderwelsch die Leute ankackt. Das ist auch wieder so geil, diese Zeit, wo die so Remix-Sprachen gesprochen haben, wo du einfach so ein Wort Italienisch, irgendwie ein Wort Französisch und alles so in einen Topf geworfen und dann kommt so was raus, Alter, und wie geil er das raushaut. Ich hab's so gelacht, wirklich.
Aber wie geil ist denn der eine, der einen kölschen Sprachlehrer, Alter? Und dann
das ist
so
auch er.
Ach, das ist auch Hans-Clarin.
Natürlich, das ist doch das Ding, weil sie doch dann irgendwann zu ihm so, warte mal, wo habe ich es denn?
Der Typ, der Banausi sagt,
natürlich,
das ist
auch Hans-Clarin. Natürlich, weil sie fragt doch dann zu ihm, also dann kommt doch der andere Typ an und sagt, na, sprechen Sie vielleicht Englisch? Und der wieder auf seinem Kauderwelsch, bitte. So, und sie so, ah, Schweizerdeutsch. Und der so, nee, bitte. Und dann so, ja, sprechen Sie denn gar kein Deutsch? Und dann dreht er sich um und sagt, na ja, aber ein bisschen hier im Rheinland gelebt, aber ein bisschen Kölsch drauf. Also das fand ich so geil, Alter, wie er so switcht.
Ja, das war mega. Ach, das war auch eher.
Natürlich, Alter, der killt das Ding.
Okay, er hat eine Doppelrolle hier.
Was denn für eine Doppelrolle ist die?
Er spielt doch einen der Gespenster, oder?
Nein.
Hans-Clarin spielt doch auch einen der Gespenster, Alter.
Was? Nee.
Na klar, er singt doch dieses Kleider machen Leute. Mit seinem Gespensterfreund, nachdem die irgendwie lebendig geworden sind.
Also jetzt mal ganz kurz, dass wir nicht durcheinander kommen.
Jetzt googelt der Lee schon wieder.
Wer Hans-Clarin war.
Hans-Clarin spielt Prinz Kalaka, tatsächlich.
Siehst du? Das ist der.
Ach, Georg Thomaler war das. Entschuldigung, ich habe Georg Thomaler verwechselt. Der spielt diesen.
Ja.
Der singt dieses Kleid.
Ich sagen, Hans-Clarin war dann höchstens hier Huibui.
Huibu heißt der.
Huibu. Da hat er auch mitgespielt, aber er war nicht natürlich nicht das.
Gespenstergeschichten.
Gespenst. Ja.
Spezialisiert.
Naja, aber eben, nee, er war halt dieser. Da haben die auch, glaube ich, nicht mal ein Land genannt, wo der herkommt und so. Und als dann eben da die Sprachdifferenzen gab, dann hat er irgendwann mit Kölsch angefangen. Da konnte ich auch
das
nicht mehr.
Das war mega,
Alter.
Ja.
Ey, so geil, wie er einfach plötzlich auf Kölsch switcht. Und dann rennt er ihr doch auch hinterher. Da, oh, du bist so ein lecker Mädchen.
Ja, ja. Das ist auch so witzig.
Deswegen, also natürlich ist das auch so, was eben Frauenbilder und Co. angeht, jetzt nicht bedingungslos gut gealtert. Aber es ist halt so als Ding seiner Zeit.
Ja, aber wie du sagst, Lilo,
unterhaltsam.
Lilo zeigt ja schon ein bisschen, bietet ja schon ein bisschen Paroli und bietet den Männern ja schon die Stirn.
Ja,
und,
ja, auf jeden Fall. Aber für mich beschränkt sich es dann halt auch wirklich eben auf die Szenen mit ihm und ihr und also sie hat noch so ein paar ganz nette Szenen, aber da ist so viel drumrum. 80% von dem, was gesungen wird, finde ich überflüssig und eben also alles so rund um diesen Love Interest und das, was da noch an seinem Vater dranhängt und so, das fand ich auch alles irgendwie lame.
Wir haben da noch ein, in dieser Geistertruppe ist natürlich auch ein weibliches Wesen mit drin, nämlich die Katrin. Und Katrin ist schon auf jeden Fall sehr horny unterwegs und möchte sich auch gerne immer wieder materialisieren, damit sie von dem nächstbesten flachgelegt wird. Also das,
zu viel Blausäure.
Ja.
Es sind halt dann eben, also so diese Sorte Witz, da waren schon ein paar ganz nette Dinger dabei, fand ich.
Ja, es ist natürlich biederes. Also einmal haut er richtig auf die Kacke. Da dachte ich so, okay, wo nämlich der Putz da abfällt und du siehst das Hakenkreuz noch in diesem Gerichtsgebäude,
ja.
Alter. Da dachte ich, okay, das, das
ja,
wiederum
da
ist ganz schön deftig.
Ein oder anderen Spruch, wo so ein bisschen auf eine Nazi-Vergangenheit angespielt wird, wo ich auch dachte, okay, ist schon ballsy so.
Ja, stimmt.
Eben, also der eine oder andere Wortwitz, den fand ich echt cool und eben so ein paar Figuren. Aber in der Summe, puh.
Ja, ist unterm Strich natürlich so dieses biedere damalige deutsche Kino, beziehungsweise Filme, die damals tausendmal im Fernsehen liefen und so. Also ist jetzt natürlich, sind jetzt nie ganz oben dabei, aber es ist trotzdem irgendwie, ist das sympathisch und das ist ein Teil irgendwie der deutschen Fernseh- und Kinogeschichte. Insofern bin ich ja auch eher wohlgesonnen rausgekommen, aber es ist natürlich alles total harmlos und jetzt nicht die super lustigen Color und auch nicht die geilsten Songs, da gebe ich dir recht.
Was mich ein bisschen überrascht hat, weil dieser Film ist von 1960 und wir haben halt wirklich viele Momente, wo wir Objekte schweben sehen oder ne, so unsichtbar, einer der Geister pumpt halt irgendwie Wasser in den Topf. Mhm. Ja, was sag ich denn, in den Topf, in den Eimer?
Ja.
Und das ist halt komplett eben unsichtbar, ne? Und wie das gemacht ist, so, das ist verdammt gut gealtert, ey.
Ja, stimmt. Das sieht noch gut aus.
Also erst an dem Punkt, wo eben hier Hans Clarin an die Decke, an der Decke rumgedreht wird, so siehst du mal irgendwie einen Faden. Mhm. Aber sonst, Alter, das ist echt krass.
Ja, fand schon ganz gut. Erstaunlich ganz gut getrickst, auf jeden Fall.
Jetzt die Geister selbst, ne, mit dieser grünen Optik und ja. So. Ja.
Das hatte ich ja hier so, das Gespenst von Canterbury und so, diese ganzen Geisterkomödien der damaligen Zeit und so. Also, den verzeih ich noch einiges. Das finde ich heute komplett irgendwie überholt, aber zur damaligen Zeit kann man das schon verzeihen.
Ja, ja, eben. Deswegen meinte ich halt vorhin, der ist so in sich schon stimmig, aber das ist schon irgendwie nicht mehr meine Sorte Film.
Ja, so richtig fett findet den wahrscheinlich keiner mehr. Hier fallen wahrscheinlich auch eine Menge.
10 Punkte!
Ja, hier fallen wahrscheinlich auch eine Menge Nostalgiepunkte rein bei
den Yoshimitsu und so. Also ich meine, ich kann das auch voll nachvollziehen, dass man halt sagt, ja, es ist ein Film aus meiner Kindheit.
Ja, ja,
ist eben der wahrscheinlich auch, aber das macht ihn nicht zwangsläufig besser irgendwie.
Nee, aber wenn es jetzt so ein Film aus deiner Kindheit wäre, den du jetzt wirklich 30 Mal gesehen hättest, weil das eine von den drei Videokassetten wäre, dann glaube ich schon, dass der mehr Punkte kriegt, so weißt du, weil der immer noch bei
das
dir.
Das kann gut sein, ja, wenn man dann.
Bei dir irgendwie in der DNA drin ist, aber wenn du den jetzt nur so ein, zwei Mal gesehen hast, so wie wir beide dann.
Also ich glaube, wenn als ausgerechnet der einer von dieser Sorte gewesen wäre, dann hätte ich den irgendwann halt auch hart gehasst. Mhm. Weil ich glaube, das Gesinge geht ja so mal spätestens beim zweiten Mal hart auf den Keks.
Fand ich jetzt nicht schlimm.
Okay.
Ist halt ein Musical. Ist okay.
Mistikack! Mistikack!
Ja, ist ja gut jetzt.
Den werde ich jetzt auf jeden Fall inflationär rausballern. Er kann sich drauf verlassen.
Okay. Klar. Gut. Ja,
Banausi!
Klärt uns auf, ob ihr Mistikack in euren Wortschatz hattet in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren oder wie alt ihr auch immer seid.
Ey, ich habe so wirklich so drauf gesetzt, dass du mir sagst, ja klar, war irgendwie in Police Academy 3, hat er das auch immer gesagt.
Nee, das sagt mir gar nichts.
Verdammt.
Aber es ist natürlich möglich, dass irgendwo mal mit in die Synchro geflossen ist. Also würde ich nicht verneinen.
Ja, wobei das wäre jetzt bei dem Film schon auch sehr interessant zu wissen, wie viel hat Hans Clarin hier gefreestylt mit dieser Sprache, ne? Oder was war da überhaupt gescriptet und was nicht und so.
Vielleicht hat er es losgetreten, definitiv mit dem Freestyle. Möglich wäre es.
Hm.
Aber du steckst doch nicht drin. Vielleicht war das damals wirklich so ein Sprachgebrauch, irgendwie so ein Fantasiewort, was man ab und zu benutzt hat. Keine Ahnung.
Ja, aber warum soll ich mir in den 90ern oder in den 80ern ein Wort aus den 60ern aneignen?
Manchmal haben doch Worte auch ein Revival.
Ja, eben. Aber deswegen meine ich ja, der muss doch in irgendeinem späteren Film nochmal aufgetaucht sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der aus diesem Film in meinem Sprachgebrauch gelandet ist.
Aber vielleicht hast du den Film in der Synchro gesehen und hast es dann in deinen Sprachgebrauch übernommen. Kann auch sein.
Ja, den gibt, wie meinst du, in der Synchro? Also in
so. Ach so, halt. Ja, so wie er jetzt ist. Ja, klar, ist ja ein deutscher Film.
Ja, wie gesagt, aber das kann ich mir halt nicht vorstellen, dass das aus dem Film damals in meinem Sprachgebrauch gelandet ist. Würde mich hart wundern, aber.
Okay. Vielleicht fällt es ja noch ein.
Ja, unwahrscheinlich. Jetzt machen wir uns nichts vor.
Ey. Okay, realistisches Selbstbild.
Ja, ja, also das ist auch Quatsch, ey. Wenn mir das jetzt in den letzten zwei Tagen nicht aufgefallen ist, dann passiert das in der nächsten Stunde auch nicht mehr. Aber ja, ey, ich bin guter Dinge. Ich bin mir nur sicher, dass das irgendwie nicht aus diesem Film sein kann.
Mhm.
Ja. Okay, Spukschloss im Spessart. Ja, war trotzdem, wie gesagt, vereinzelt brutal lustig.
Okay. Also brutal lustig ist ja ein Attribut, was Lee selten bei einem Mr. Yoshimitsu Auftragsfilm irgendwie hier mit reinschmeißt. Insofern ist ja schon mal was.
Hans Clarin hat wirklich, ich hab mich gekillt hier.
Ja.
Großartiger Typ.
Ja, klar, legendär.
So, Punkte.
Punkte.
6,2 auf IMDb, kein Metascore, Letterboxd 3,4. Da sind anscheinend ein paar Leute recht nostalgisch unterwegs.
Mhm.
Von mir 4,5.
4,5.
Wie er sagt,
Schon düster hier.
Ja, aber passt das nicht zu allem, was ich gerade erzählt habe?
Ja, wenn ich das Gesinge nervt und so und du nur vereinzelt irgendwas lustig fandst, aber gut, also was hast du gerade gesagt? Brutal lustig? Also wenn das irgendwie auf der TV-Spielfilm steht, dann erwarte ich schon einen krassen Film, Alter.
Nein, du ziehst das wieder aus dem Kontext.
So macht die TV-Spielfilm auch meistens.
Wahrscheinlich, ja. Deswegen ist das auch nicht besonders ratsam, sich darauf zu verlassen. Ich meinte ja explizit, wenn du das auf die Szenen mit Hans Klarin beschränkst, dann sind die sind echt brutal lustig.
Alter. Du hättest lieber ein Spin-off gesehen von ihm.
Ja. Alter, auf jeden Fall. Ey, wo ist das Spin-off mit, wie heißt deine Figur?
Prinz Galaka.
Prinz Galaka.
Mistikak.
Ist doch gut jetzt.
Banausi.
Oh, Alter.
Ja, der war schon lustig.
Mistikak.
Hast du was von deinen Kölschen Parts gesampelt?
Nee, stimmt. Muss ich auch noch machen.
Wir haben noch hier Kölsche. Kölsche Hörerschaft, ja. Da müssen wir schon auch einen Teil samplen. Gut, dann steigen wir mit einem leichten Minus hier in die Episode ein.
Mhm.
Aber habe ich überhaupt erwähnt, wie viel ich gebe?
Nee.
6,5.
Ah ja.
6,5 von mir.
Mhm.
Jetzt auch weit entfernt von der Adrian-Celetanos-Fern, aber immerhin. Eine solide 6,5 für Yoshimitsu.
Das ist so lustig. Ich muss mir das echt fetter hinter die Ohren schreiben, wie versöhnlich du bei solchen Filmen bist. Ey, egal, ob das jetzt hier, wie hieß der, Dieb von Bagdad
oder ja, voll.
Sowas und so. Das ist so krass.
Ich bin da sehr versöhnlich. Also ja. Gerade so dieses naive, diese naiven Filme aus der Fernsehgeschichte und irgendwie aus der Kindheit von einigen von euch, da kann ich gut relaten. Da habe ich selber welche von denen so, Alter.
Mhm.
Ich glaube, ob ich im Rahmen des Podcasts schon mal einen Dudu-Film gebracht habe, aber wenn ich hier irgendwelche Dudu-Filme aus meiner Kindheit bringe.
Ich glaube, da habe ich ja nicht einen von gesehen, ne?
Du hast nicht einen gesehen, ne? Ich sagte, also.
Das ist keine Aufforderung an die Supporterschaft, uns jetzt hier einen von diesen Filmen aufzutragen.
Nee, aber die würden automatisch von mir schon 2 Punkte mehr kriegen, unabhängig, wie die Qualität der Filme sind, so weißt du, alleine schon wegen diesem Nostalgiefaktor.
Naja, fair enough.
Alright, aber so. Jetzt kannst du ein bisschen auch mal die Gen Zs abholen mit einem hoffentlich aktuelleren Film oder aktuelleren Projekt oder Serie. Insofern, hau mal was raus.
Wir könnten auch einen losziehen.
Willst du losziehen?
Ja, ich zieh mal einen los.
Komm, zieh mal los. Dann wissen wir Bescheid.
Los geht's los.
Welcher Supporter oder welche Supporterin zumindest im September.
Um meinen Sportlehrer zu zitieren.
Auf los geht's los, hat er gesagt. Okay. Mhm.
Und dann jeder einen Stoß.
Ach so. Bist du sicher, dass dein Sportlehrer war?
Ja. Ich will nur kurz gucken, dass ich hier nicht irgendeine... Ja, siehst du, geht schon los.
Karteileiche.
Die dummen Streiche der Reichen.
Ach, Yoshimitsu, Mensch. Hat er diesen Monat auch
knapp gewertet. Vorbei.
Den Film hättest du dir auf jeden Fall klemmen können, Alter. Einfach eine Woche, Alter, nachdem er uns hier Geld überwiesen hat, um sein Los aufzuwerten, ziehen wir sein Los aus dem Topf.
Seine Episode,
Alter. Yoshimitsu, Alter. Legende.
So, das klingt nicht nach was wir schon hatten.
Ist nicht von ihm.
Nee. Also ist das jetzt überhaupt für mich oder für dich?
Nee, das ist dein Los.
Okay. So, für Leutnant Ferrante hat er im November 22 reingeschmissen. Nowhere Special.
Nowhere Special, okay.
Obwohl, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, was das ist. Nicht, dass das dann doch was ist, was wir schon hatten.
Ist das der mit Michael Shannon? Nee, hieß anders, oder?
Ich habe mich nämlich auch gerade gefragt, ob das der ist.
Hattest du?
Ach, nicht? Nee, okay. Ah, cool. Wollte ich eh mal sehen. Sehr geil.
Wolltest du sehen?
Ja.
Was ist das?
Von Uberto Pasolini.
Ah.
Mit James Norton. Geht's um so einen kleinen Jungen.
Pasolini hatte ich doch auch neulich in dem Canterbury Tales.
Hm. Mhm.
Aber,
ja, aber das ist so ein Fest.
Aber der mit Michael Shannon, weißt du, mit diesem Jungen, der so ein bisschen Alien.
Ja, wie hieß der denn? Der
auch irgendwas mit Special. Midnight Special.
Midnight Special?
Der hieß Midnight Special, glaube ich, ja. Nowhere Special, Midnight Special.
Okay. Ja, Leutnant sehr cool. Ferrante, freu ich mich drauf.
Herzlichen Glückwunsch.
Mhm.
Du hast einen September los. Aus grauer Vorzeit. Okay. Die dummen Streiche der Reichen. April 25. Jetzt mal eine Woche Geduld geübt hier.
Ja.
Naja.
Witzig.
Auf jeden Fall kriegst du ihn.
Sehr schön.
Gut.
Okay, so, jetzt habe ich ihn losgezogen und jetzt meintest du, sollte ich irgendwas bringen, was aktuell ist?
Ja, mach mal.
Ja, okay. Sprechen wir über einen Kinofilm aus diesem Jahr. Mhm. Den habe ich mir vor 2 Tagen angeguckt. Und das, weil es eine Schweizer Produktion ist.
Wow.
Und nicht nur irgendeine, sondern das ist der Schweizer Beitrag für die nächsten Oscars. Den haben sie eingereicht als besten Film. Also als, ne, für die Schweiz ging dieser Film ins Rennen. Wüsstest du jetzt schon, welcher das ist?
Nein.
Okay. Er hat den recht knackigen Titel Heldin.
Ah. Ich wusste tatsächlich nicht, dass das eine Schweizer Produktion ist.
Ja, sieht auch sehr nach einer deutschen Produktion. Also, ne, wenn man so das Plakat sieht, geht man halt wahrscheinlich erstmal davon aus, dass das ein deutscher Film ist. Zumal die Dame, die da drauf prangert, natürlich prangt, nicht prangert. Oder?
Nee. Drauf prangt.
Ja.
Prangert? Ja, doch, prangt.
Schon, ne?
Prangert kommt von anprangern, glaube ich.
Das ist glaube ich, nämlich eine andere Kiste. Ja, jedenfalls Leonie Benesch ist die Dame, die hier im Fokus steht. Und das war für mich natürlich mitunter auch ein Anlass, weil ich sie sehr schätze als Schauspielerin. Tatsächlich auch als Kollegin, weil ich die ja auch schon mal angespielt habe und finde, die bringt mal die richtige Einstellung mit, den du für den Job brauchst. Ey. Nicht nur, dass die wirklich konstant an sich arbeitet, finde ich. Also, die ist wirklich gut. Ich finde die auffällig gut. Die ist zu Recht da, wo sie ist. Kriegt ja auch wirklich coole Rollen. Macht das mittlerweile auch auf dem internationalen Level. Mhm. Und ist bisher wirklich immer gut gewesen, wenn ich die irgendwo gesehen habe. Und ich finde vor allem, ist die so herrlich auf dem Boden geblieben und bescheiden und hat halt super gut auf dem Schirm, wie viel Glück sie auch hat mit ihrem Werdegang. Dass das eben nicht selbstverständlich ist. Und
das ist ja grundsympathisch mal.
Eben. Und deswegen, ich bin ein großer Fan von ihr.
Ja, Grüße gehen raus an Alvin, weil Lee Wucher hat mal wieder im Lostopf, ohne mir Bescheid zu sagen.
Wie den hat denn, warum schmeißt ihr denn aktuelle Filme in den Lostopf?
Ey? Dieser Film ist aus dem April 25. Ja, weil...
Da war der noch im Kino, Alter.
Weil nicht jeder, ja, vielleicht hat er ihn im Kino gesehen und war dann begeistert und hat ihn in den Lostopf geschmissen. Ja, ist ja auch legitim, weil das heißt ja nicht, dass wir alle aktuellen Filme, die gerade irgendwo laufen, dass wir die auch gucken. Also insofern ist das legit.
Na gut.
Was nicht legit ist, dass du gegen die Geschäftsbedingungen verstößt und mich nicht informiert hast, dass du den Film
weil guckst. Ich schlichtweg nicht nachgeguckt habe, da bin ich wirklich nicht von ausgegangen, dass der im Lostopf ist. Aber ja, habe ich verpennt.
Na gut, eine weitere Karteileiche.
Ich könnte aber auch wie so oft einfach ausweichen jetzt auf ein anderes Projekt und den zum anderen Zeitpunkt bringen.
Zieh durch, alles fein. Okay. Alvin freut sich, schönen Gruß.
Ja, liebe dann, Grüße dahin.
Kriegst jetzt eine Rezi von Lee.
Ja. Regie, eine Schweizerin, Petra Biondina Wolpe heißt sie, die hat aber an der Konrad Wolf hier in Babelsberg, hat die Film- oder Regie studiert und hat jetzt 11 Credits. Ich glaube, der Film, der sie dann auch so ein bisschen größer bekannt gemacht hat, war ihr Film, den sie 2017 gemacht hat, der hieß Die göttliche Ordnung. Da ging es ums Frauenwahlrecht in der Schweiz, was ja absurd spät erst gekommen ist. Ne? So Ende der 70er war
Habe ich gehört von tatsächlich, von der Doku.
Nee, das war ein fiktionaler Film.
Ach, ein fiktionaler Film.
Fiktionale Aufarbeitung des Themas. Nee. Das war. Und da gab es viele Preise für und der lief auf Festivals und. Jetzt hat sie auch noch zuletzt hier für Neumat die Serie einige Folgen Regie geführt. Das war ja auch eine recht erfolgreiche Serie in der Schweiz jetzt, wo es mehrere Staffeln von gab. Und hat diesen Film hier eben auch geschrieben. DOP, auch eine Frau, Judith Kaufmann, und sowieso, das ist mir in Credits sehr stark aufgefallen, finde ich grundsympathisch. Das macht hier wirklich den Anschein, als hätten die hier ein sehr ausgewogenes Geschlechterverhältnis gehabt, was so die Departments angeht, weil du wirklich bei ganz vielen Departments, wo du sonst eigentlich immer Männer erwartest, haben wir hier dann auch die ein oder andere Frau. Und das finde ich schon prinzipiell erstmal ein sehr positives Ding. So, Heldin. Du weißt wahrscheinlich, worum es geht, ne?
Ja.
Ja. Auf Englisch hat er den unsäglichen Titel Late Shift, was mich schon wieder, es gibt auch einen Horrorfilm, der irgendwie
Night Shift
heißt und so. Ne?
Also in dem Leichenschauhaus.
Ja, genau. Ich finde den irgendwie nicht glücklich gewählt, also zumal Heldin ja schon auch eine Haltung vorgibt, ne? Wie du auf unsere Hauptfigur guckst. So, und ich finde es halt was anderes, ob du in den Film gehst und eben davon ausgehst, wenn wir unsere Hauptfigur sehen, sehen wir eine Heldin. Oder der Film heißt halt Late Shift und eben du weißt nicht, könnte das unter Umständen jetzt auch in die Richtung Night Shift gehen, wie auch immer. Also ich finde halt eben hier wieder beim Titel, ne, es ist nicht immer nur so, dass sie mit dem deutschen Verleihtitel irgendwie nicht groß nachgedacht haben, sondern andersrum.
Gibt es ein weibliches Pendant auf Englisch zu Held?
Wie? Na, Heroin gibt's ja auch.
Heroin, ja, stimmt, doch, gibt's ja. Richtig. Ja, das bin ich eingefallen. Ich dachte gerade Harris oder so, aber ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie Heroin halt ungern nehmen, weil es visuell eine ziemlich starke Nähe zu einer Droge hat. Aber
Könnte sein, wie
auch immer, müssen wir jetzt nicht tiefer darauf eingehen. Ich wollte damit nur darauf hinweisen, ne? Es geht auch in die andere Richtung nicht immer wirklich glatt, weil da hätte man auf jeden Fall was bringen können, was zumindest, wo man so mit einer ähnlichen Haltung in den Film geht. Übrigens war der Film auch Gewinner des Deutschen Kamerapreises. Da war der nominiert zusammen mit September 5 und The Outrun.
Okay.
Deswegen also schon auch starke Konkurrenz und hat da gewonnen. weil die Bildsprache ist hier echt nicht unwichtig. Wir verfolgen Floria. Die ist Krankenschwester auf einer chirurgischen Station und wir begleiten sie, wie sie im Krankenhaus ankommt. Und dann ist es wirklich fast in Echtzeit, sehen wir dann chronologisch so ihren, also zu Beginn in Echtzeit, natürlich dann hinten raus nicht, weil, wie der englische Titel verrät, begleiten wir sie hier auf ihrer Spätschicht auf dieser chirurgischen Station. Und dann halt eben alles, was sie so macht, begleiten einfach komplett sie durch ihren Arbeitsalltag. Mhm. Und obwohl das eben Arbeitsalltag ist, kriegen wir sehr stark und immersiv vermittelt, was diesen Job halt ausmacht. Und wir sehen, dass sie sehr engagiert ist, super freundlich zu allen, sich immer Mühe gibt, auch wenn sie von Leuten blöd angemacht wird, irgendwie denen zu signalisieren, dass sie sich um sie kümmern wird. Macht das mit sehr viel Herz, mit unerschütterlicher Hingabe und macht und mit einer Menschlichkeit, die sie aber so halt echt nicht immer zurückbekommt. Und das erzählt tatsächlich eine ganze Menge. Also das Problem geht damit los, dass diese Schicht unterbesetzt ist. Ne, so, die fängt an mit ihrer Schicht und kriegt dann beim Einteilen der Bereiche gleich mitgeteilt, nee, die eine ist heute nicht da, weil so und so und die andere irgendwie auch nicht so und jetzt sind die halt auf der ganzen Station nur zu zweit. Mhm. Und die, die noch mit ihr arbeitet, ist auch eher ein Rookie. So, das heißt, sie muss ihr zwischendurch halt auch immer wieder sagen, da und da musst du hin und so. Und deswegen, also die einzige, es gibt noch eine andere volle Kraft und ansonsten haben sie halt nur noch den Rookie mit bei. Und deswegen sind die einfach gnadenlos unterbesetzt. Das interessiert aber natürlich die Patienten nicht, beziehungsweise sie wissen ja auch erstmal nichts davon. Und demzufolge läuft die Nacht dann so ab, wie sie abläuft. Und es geht eben damit los, dass sie von dem einen Kollegen nach der Einteilung dann eben dazugerufen wird, weil sie da mal kurz, eigentlich auf dem Weg in das eine Zimmer, muss sie dann kurz in dem anderen Zimmer was aushelfen, weil da eine alte Frau, der die Windel gewechselt werden muss. Und das steigt dann schon entsprechend hässlich ein, ne? Und so, sie macht das alles sehr souverän, aber durch diese Unterbesetzung brennt es dann natürlich irgendwann an mehreren Stellen. So. Und sie muss halt gucken, Prioritäten setzen, ne? Wo gehe ich jetzt zuerst hin, was, wie, wo, welche Patienten und so. Sie macht dann, hat dann eigentlich so ihre Runde, die sie geht, wird aber halt natürlich ständig unterbrochen von Dingen, die eben nicht glatt laufen. Mhm. Kommen auch immer wieder Patienten, halt, da gibt es einen, der wartet irgendwie seit 3 Tagen drauf, dass eine Ärztin bei ihm vorbeikommt und ihm sagt, was jetzt die Untersuchungen ergeben haben, ne? Und der hat halt langsam auch keinen Bock mehr und fragt sie immer wieder so, was ist denn jetzt? Die andere müsste irgendwie alle im Abständen von irgendwie 8 Stunden halt immer ein Mittel gespritzt bekommen und sagt, ja, jetzt ist aber Zeit dafür. Und sie so, ja, jetzt kann ich aber gerade nicht, komme dann so demnächst zu ihnen und die so, ja, aber dann ist es ja nicht mehr in den Zeitabständen und so, ne, und kriegt halt von allen Seiten Druck. Mhm. Dann rufen noch Leute von außerhalb an und sagen, ja, hier, meine Mutter wurde gestern entlassen, die hat aber ihre Brille da im Nachtschrank liegen lassen, können Sie die bitte mal rausholen? Ja, können Sie morgen früh vielleicht nochmal anrufen, wäre günstiger, weil jetzt gerade echt schwierig. Ach, das dauert doch nicht lang, gehen Sie doch kurz und so, ne, also sie versucht aber halt trotz allem da immer wirklich sehr freundlich zu bleiben und
gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Ja, und es ist geil gemacht, wie du halt dadurch, dass du die ganze Zeit mit der Kamera an ihr dran klebst, machst du halt, also baut sich dieser Druck auch auf dich auf. Mhm. Und das ist schon ziemlich cool gemacht. Und deswegen kann ich schon auch verstehen, dass die das bildsprachlich, was hier passiert, insofern honoriert haben, dass es da eben einen Kamerapreis für gab. Das ist jetzt nicht wahr, also das ist nichts, was du nicht schon mal woanders gesehen hast, was hier visuell gemacht wird. Ne? Das ist aber trotzdem für deutsche Verhältnisse insofern ein bisschen untypisch, als dass du halt wirklich nur bei ihr bist die ganze Zeit. Also es gibt eigentlich keine Szene, wo sie nicht stattfindet.
Okay.
Weil wir halt die ganze Nacht einfach mit ihr da durchgehen. Ja, jetzt ist aber für mich das Problem des Films. Leonie Benesch spielt das wie immer super. Mhm. Du kannst wirklich voll, du spürst ihre Hingabe, auch die Leidenschaft oder halt das Bedürfnis, Menschen wirklich zu helfen, auf die einzugehen und dafür zu sorgen, dass denen besser geht. Und wie das, dieser Wunsch, das gut zu machen und das mit Herz zu machen, wie der mit dem Krankenhausalltag kollidiert. Mhm. Durch diese Unterbesetzung, durch die daraus resultierende Überforderung und dass das eigentlich gar nicht machbar ist, was man sich da so vornimmt, wenn man dass, ich meine, den Job, den machst du eh nur, wenn du irgendwie so ein Helfersyndrom hast oder halt auf der Ebene dir nichts anderes vorstellen kannst, ne, weil du wirst bei sowas nicht reich. Das ist wirklich assi, was die für Schichten haben. So, das, ist, klar. Das sind halt die Pflegejobs, das sind die härtesten überhaupt. Wir haben auch am Ende, gibt es eine Texttafel oder mehrere, wo eben so ein bisschen darauf hingewiesen wird, dass wir halt auf ein echtes, auf ein richtig, richtig großes Problem zusteuern, weil irgendwie jetzt schon 40.000 Pflegekräfte in Deutschland fehlen und halt absehbar ist, dass das bis 2030 irgendwie im hohen sechsstelligen Bereich ist.
Oha.
Und dann hast du halt nur solche Situationen, dass alle Betten voll sind und aber irgendwie ein Pfleger sich um 30 Leute parallel kümmert, so, dass das, weißt du, wenn dann Leute sind, die halt zwischendurch Atemprobleme bekommen oder sonst wie auf ein Medikament nicht richtig reagieren, so, und du bist unterbesetzt, dann sterben da Leute. So, aber das ist halt, die Pflegeberufe, die müssten einfach so viel attraktiver gemacht werden, was über Bezahlung und sonst was, aber stattdessen verdienen die nicht nur wenig, sondern müssen die halt auch noch Schichten machen, die unmenschlich sind. Mhm. Und ich meine, hier wird ein Krankenhaus in der Schweiz erzählt, die haben das in Zürich und Basel gedreht, dadurch, dass der eine Typ, nachdem sie dann länger für was gebraucht hat, als der Patient sich gewünscht hat, weil das ein Privatpatient auch noch ist, ne, das kommt dann dazu, da ist einer im Privatzimmer und der ruft die dann halt, weil er einen fucking Tee möchte. So, und in den anderen Zimmer scheißen sie sich ein und sterben fast weg, ne? Und er macht dann halt Terz, weil er seinen scheiß Tee nicht rechtzeitig bekommt und stoppt die dann, wie lange sie braucht und so und kackt sie halt blöd an. Und dann sagt er eben so, ja, mussten sie nach Basel fliegen dafür oder was so. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie Zürich erzählen. Ist auch egal, es ist jedenfalls ein Krankenhaus in der Schweiz und ich, so mein Onkel arbeitet auch im Krankenhaus in der Schweiz und das ist schon auch krass, was der mir da erzählt, ne? Also was dann auch eben auch Ärzte, so was die für Schichten haben, Alter. Das sind so 18 Stunden und so, wo du denkst, wie zur Hölle. Und da werden halt, die müssen dann trotzdem auch in der 16. Stunde Entscheidungen treffen, die über Leben und Tod entscheiden, ne? Also es ist schon, das ganze System ist halt so marode und das ist schon echt krass. Das ist natürlich einer der vielen Bereiche, wo die Politik sich mehr drum kümmern sollte, aber da steuern wir halt so absehbar auf ein übles Problem zu. Naja, und das soll der Film uns halt ein bisschen näher bringen und das klappt schon wirklich gut, weil wir eben sehr an ihr dran sind, aber das Problem, was ich jetzt habe, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Leonie Benesch das super spielt. Das Problem ist leider, dass der Cast um sie rum das nicht so gut mitträgt.
Die halten da nicht mit, ja?
Nee. Mhm. Es gibt wirklich kaum eine schauspielende Person hier, die da gut mithält.
So, dass dann neben ihr noch irgendwelche Namen?
Nee.
Niemand, den man kennt.
Sind natürlich viele Schweizer besetzt, SchweizerInnen, weil es eben auch eine Schweizer Produktion ist, aber also ich meine, auch da gibt es gute Leute, ne? Das ist natürlich, hat der Film kein großes Budget, der hat 3,7 Millionen Franken gekostet und ist natürlich jetzt auch nicht so der Mainstream-Kinofilm. Der wird auch nicht allzu viel einnehmen, also hat jetzt, der lief halt auf Festivals und Co., ne? Hatte hier schon auch einen Kinostart, aber der ist jetzt irgendwie bei 2,2 Millionen. Aber das ist klar, dass du mit solchen Filmen dann eben auch eher auf Awards schielst und so. Und ja, jetzt ist es eben der Schweizer Beitrag zu den Oscars. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwelche Chancen hat, weil, wie gesagt, Leonie macht das großartig. Aber das so drumherum, da ist mir dann schon eben hier und da was aufgefallen, was die Nummer für mich ein bisschen runtergezogen hat.
Wie war das bei dem Lehrerzimmer? Der war nur auf der Shortlist, oder? Oder war der bei der Oscarverleihung?
Der war auf der Shortlist und dann... Nee, warte mal, wie war denn das? Nee, und dann haben sie sich ja für die Saat des heiligen Feigenbaums entschieden.
Den haben die dann ausgetauscht, richtig?
Ja. Genau, nee, nicht ausgetauscht, das war ja, weil Sterben war ja auch mit drauf, wo ich auch dachte, warum habt ihr den nicht genommen, Alter? Das wäre echt ein Brett gewesen, aber dann, ja, ist es ja der Feigenbaum geworden, verstehe ich auch aus diesem Politikum und so. Aber ja, da gab es ein paar, stimmt, letztes Jahr gab es ein paar ganz gute deutsche Filme. Oder deutschsprachige Filme und, wobei, stimmt ja mit dem letzten noch nicht mal. Ja, das ist jetzt eben der Schweizer Beitrag. Und der kommt halt fast ohne Musik aus. Mhm. Also über weite Strecken sind wir halt wirklich ganz nüchtern bei ihr. Auch da fast schon ein bisschen dokumentarisch. Und gegen Ende kommt dann sehr präsent ein Musikstück, was leider furchtbar ist.
Okay.
Also ich fand's grausam.
Im Score direkt? Oder ist es ein Song?
Nee, ist ein Song.
Ein Song, okay. Mhm.
Aber ja, als Score. Also das ist Teil des Films. sind nicht in der Handlung, dass irgendwie ein Radio angestellt wird oder so, sondern wir hören dann halt eben in einem, um eine gewisse Emotionalität wahrscheinlich zu unterstützen, kommt dann da ein Stück, ein Lied, und das fand ich ganz schön schlimm. Aber
ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Mhm,
genau.
Mhm.
Ja, das ist Heldin.
Das ist Heldin, so, so. Glaubst du, er würde mir gefallen?
Ich glaube, du hättest das gleiche Problem wie ich.
Mit dem Song?
Nee, quatschen.
Nur mit dem Schauspiel der anderen, oder?
Ja.
Okay.
Dass halt, dass diese
die mag ich auch.
Also Illusion so ein bisschen gebrochen wird, dadurch, dass halt eben nicht alle der Leute, die da das Drama spielen, das eben auch so machen, dass du das uneingeschränkt glaubst. Weil von ihrer Seite ist wirklich wieder groß. Also
ja, die ist super talentiert.
Na, weil ja hier ganz viel nonverbal passiert. So, wenn die dann immer wieder angekackt wird von irgendwelchen Leuten und ne, sie nimmt das einfach nur so hin, kommentiert das natürlich in den wenigsten Fällen und du siehst aber halt in ihrem Gesicht, was es mit dir macht. Mhm. Ja, geht 92 Minuten, ist damit genauso knackig wie der Titel, und jetzt Punkte.
Okay.
7,9 auf IMDb, kein Metascore, Letterboxd 3,9. Also schon alles sehr gut. Und jetzt du. Hast du noch Fragen oder bist du einfach am Überlegen, was
ist? Ich bin tatsächlich ein bisschen am Schwanken hier.
Das macht ja nichts.
Aber ich sag 6,5.
Ich bin bei 7.
7 noch.
Okay. Hast du dahin geschwankt, ja?
Ja, da habe ich unter anderem, bin ich dahin geschwankt.
Cool.
Es war irgendwas zwischen 6 und 7.
Mhm.
Eine 7 ist es. Okay. Grüße an Alvin.
Ja. Liebe Grüße.
Der fand ihn, glaube ich, gut, als er aus dem Kino kam. Mhm. Dann hat ihn da, glaube ich, direkt in Lust aufgeschmissen. So war das. So habe ich das noch in Erinnerung aus dem Text.
Okay. Sehr schön.
Ja. Da machen wir jetzt einen anderen Auftragsfilm, würde ich sagen.
Mistikack! Mistikack!
Genau den, ja.
Ist immer noch lustig.
ist immer noch lustig, sagt er.
Ja.
Ah ja.
Das ist das Ding, was aus dem Film hängen geblieben ist. Das ist doch schön.
Immerhin.
Das bei einem 4,5-Punkte-Film.
Ja, immerhin, dass bei 4,5-Punkte-Film noch sowas hängen bleibt, ist so gut.
Eben.
Ja. Gut.
So, such dir aus, was wir jetzt machen.
Ja, ich würde sagen, jetzt hat sie genug gewartet. Ja, wir haben eine nagelneue, beziehungsweise eine aktuelle Auftragssupporterin.
Yay.
Im Feine-Pinkel-Paket. Insofern, Grüße an Sarah.
Liebe Grüße.
Und da würde ich sagen, machen wir doch den Eröffnungsfilm von ihr in dem zukünftigen Filmreigen.
Mhm.
Und der Film heißt The Crying Game, ist durchaus kein unbekannter Film. Aber einer, den wir hier noch nicht hatten. Insofern machen wir The Crying Game für Sarah. Schönen Gruß.
Finde ich super. Den kannte ich nämlich noch nicht.
Hat dir gefehlt.
Mhm.
Bei mir ist es eine Zweitsichtung, aber Ewigkeiten her. Einer von denen.
Mhm.
Falls es wichtig ist für deine Punkterat.
Ja. Klar.
Technik.
Nicht unerheblich.
Mhm.
Ich sag, du bist bei 7,5.
7,5, 6.
Mhm. Ist ja, könnte tricky sein hier, ne? Wegen der einen oder anderen Sache.
Ja.
wie formuliere ich das wirklich allgemein?
69. Sache vor allen Dingen. Okay. Das ist das Wort, was dir eingefallen ist, das Füllwort, ja.
Ja.
God, I love this. This is the greatest podcast ever.
Total. Ich sag eine 8.
Mhm.
Ja, ansonsten natürlich ein bekannter Film, weil der auch im Oscar-Rennen war und, glaube ich, den Oscar kassiert hat für das beste Drehbuch.
Richtig, ja. Insgesamt 6-fach nominiert, nur diesen einen gewonnen, weil, ich habe nachgeguckt, Unforgiven hat da recht viel gewonnen in dem Jahr.
In dem Jahr war das, ja. Mhm. Wir reden von 92.
Ja.
Und es ist ein britischer Film von einem Regisseur und Autor, den man durchaus kennt.
Oh ja.
Neil Jordan.
Mhm. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon viel von Neil Jordan? Ich glaube nicht, ne?
Also viel war es auf jeden Fall.
Großen sowieso nicht?
Nee, viel war es auf jeden Fall nicht. Da fehlt uns einiges. Aber ich hatte tatsächlich, da wo er hat das Drehbuch von diesem Marlowe geschrieben. Das ist jetzt sein letzter Credit. Der war auf jeden Fall.
Aber hat er den nicht auch inszeniert?
Ich glaube.
Also macht er ja eben meistens, ne?
Doch, tatsächlich, ja. Er war auch der Regisseur, richtig. Okay. Ja, gut, der war nicht so doll. Da hat er sich ein bisschen im Film-Noir-Genre ausprobiert. Das ist nicht seins, weil normalerweise macht er viel britische Geschichte und so. The Butcher Boy fand ich großartig. Den hatte ich hier. Das ist ein toller Film von ihm.
Mhm. Ja, Interview mit einem Vampir, ne? Ist schon auch einer von den besseren.
Mona Lisa habe ich auch gesehen. Bob Hoskins.
Der fehlt mir noch.
Ah, der fehlt dir noch. Mhm. Michael Collins kenne ich nicht.
Ich auch nicht.
Liam Neeson, Historienfilm, aber viel gesehen auch von ihm. Also The Good Thief kenne ich. Und Dina habe ich auch gesehen.
Ah, echt? Oh, Alter, bist du wirklich gut aufgestellt.
Ja, tatsächlich eine Menge gesehen von Neil Jordan.
Ja, Guess hat's gern depressiv.
Naja, depressiv sind seine Filme nicht immer.
Nicht immer. Ja, stimmt schon.
Ja. Gerade The Butcher Boy ist ja schon recht anarcho. Aber kommen wir zurück zu
kenn
The Crying
Game. Nicht, Alter. Ich kenne echt vieles von ihm nicht. Ist ja krass. Mhm. Crazy. Byzantium hatten wir mal, ne?
Den hattest du oder?
Ich glaube, den habe ich mal besprochen, ja. Ja, ich glaube, das war ein Auftragsfilm.
Aber da war er nur Sacha Autor, oder?
Nee, ja, im Gegenteil, hat er nicht geschrieben, sondern nur inszeniert.
Ach, den hat er nur inszeniert.
Das wusste ich auch nicht, dass er das macht. Mhm. Ja, und hat schon wieder zwei Produktionen in der Mache, beide im Pre-Production, The Riker's Ghost und The Well of Saint Nobody.
Wir sind gespannt.
Liam Neeson und der andere mit Jeremy Irons und Helena Bonham Carter. Na dann.
Noch aktiv der Bursche mit 75 Jahren.
Mhm.
Sehr schön. Sei ihm gegönnt. Soll er noch Filme machen, solange er Spaß daran hat. Ja, und hat einen Herrn besetzt, den man auch definitiv kennt aus der britischen Filmlandschaft, Stephen Rea. Und der hat in einigen von seinen Filmen mitgespielt. So wie auch hier. Aber wir sehen am Anfang auch einen amerikanischen Schauspieler, den man, glaube ich, selten in einem britischen Film mit einem britischen Akzent gesehen hat. Und hier könnte es schon mal Abstriche geben, weil ich glaube, die haben mal irgendwie eine Top 11 aufgestellt der schlimmsten britischen Akzente von amerikanischen Schauspielern. Und
Top 11, wirklich?
Ja, ja, das Top 11. Und er ist halt auf dem vorletzten Platz, auf dem 10. Platz gelandet mit diesem Film.
Komisch.
Und die Rede ist von Forrest Whitaker.
Ey, aber das war wirklich so, dass ich zwischenzeitlich dachte,
was tut der?
Warte mal. wirklich versucht? Also, war das jetzt gerade der Versuch, britisches Englisch zu sprechen? So, nee, es kann ja nicht sein, weil jetzt hat er wieder das und das gesagt. Und dann so wieder, ach nee, warte mal. Und dann, das war so ein Hin und Her.
War
und
nicht so aus einem Guss, oder?
Was zur Hölle macht er da, Alter?
Ja, mir fällt das ja nicht so auf, aber gut.
Also hier hast du es schon auch gemerkt.
Ja, ja, klar, hier habe ich es auch gemerkt. Okay. Dachte so, okay, das ist nicht optimal, was er hier versucht.
Ja.
Aber egal.
Es tut der Sache tatsächlich keinen allzu großen Abbruch, nee, finde ich. Also, weil gerade diese erste halbe Stunde, wo er im Fokus steht, sagen wir mal, das ist für mich das Beste an dem Film.
Krass, okay.
Ja. Ich finde, das ist so ganz strange. Für mich so eine Mischung aus was, das hat so was Poetisches, aber gleichzeitig halt auch sehr dramatisch Bedrohliches. Mhm. Ganz weirde Mischung, erst recht mit diesem Set, wo die so ein bisschen halt irgendwie irgendwo in der Pampa in diesem Gewächshaus, in diesem alten Gewächshaus da drin sind. Mhm. Irgendwie total geil. Und dann auch diese Bindung, die sich ganz schnell entwickelt.
Das finde ich aber abgefahren, weil die Bindung, die du Fergus und Jodie praktisch, Forrest Whitaker und Stephen Rea abnimmst in dieser halben Stunde, die nimmst du aber auch Fergus und Dill ab irgendwie in der zweiten Hälfte, wie ich finde.
Ja. Das stimmt auch.
Weil das ist so krass, dass du zwei verschiedene Connections hast, die zwar verknüpft sind, aber wo du voll kaufst, dass da irgendwie voll schnell irgendeine Faszination oder Bindung entsteht.
Total. Nee, der Teil, der funktioniert für mich in der zweiten Hälfte auch. Ich sag nur, also ich fand jetzt auch die zweite Hälfte nicht schlecht, nur ich habe mich tatsächlich dann mit dem Switch ein bisschen schwer getan, weil ich das davor schon um Längen besser fand erstmal. So, ich musste dann erstmal wieder so neu reinkommen in das Ding.
Ja, ist ein bisschen ein anderer Film schon irgendwie.
Ja, ne? Also es wirklich switched, also es so wie nächster Teil irgendwie.
Genau, es wirkt irgendwie wie so, als wenn dann nur so ein paar Hinweise fallen irgendwie zu dem alten Film oder zu dem anderen Film oder zu dem ersten Teil oder so. Dabei ist das tatsächlich ein Film, um den es hier geht.
Kann auch sein, dass das beabsichtigt ist, nur bei mir, also mich hat es halt wirklich erstmal so wupp rausgekickt und dann musste ich mich da selber wieder rantasten und das ist ein bisschen schade irgendwie.
Also warum ich dir irgendwie recht geben muss, ist, dass tatsächlich, es gibt ja viele Filme, die ich nur einmal gesichtet habe und bei denen es wie eine Neusichtung ist, an die ich mich so gut wie gar nicht erinnern kann.
Ja.
Und The Crying Game habe ich irgendwann mal gesehen, ich muss mal gleich gucken, ob ich hier irgendein Jahr habe bei Letterboxd.
Ja.
Aber ich konnte mich primär natürlich tatsächlich hier in einigen Momenten erinnern, unter anderem sehr viel Szenen mit Forrest Whitaker, wie er gefangen gehalten wird, in diesem, was du gerade gesagt hast, die erste halbe Stunde, auch auf dem Jahrmarkt, so, das wusste ich halt noch. Mhm. Und in der zweiten Hälfte, wo das dann eine komplett andere Szenerie ist, da nur vereinzelt. Da hatte ich auch so ein, zwei Momente, an die ich mich noch erinnern konnte, aber primär wusste ich, okay, ach, Crying Game, ja, Forrest Whitaker wird am Stuhl gefesselt und so von den IRA-Terroristen irgendwie festgehalten und so. Das, das hatte ich halt noch im Kopf. Also insofern so ähnlich wie du, weil ich dann wohl auch aufgestellt.
Spannend, ja. Also zumal, es ist ja auch nicht die erste Zusammenarbeit, ne? Stephen Ray hat 84 schon eine Company of Wolves mit Neil Jordan gedreht.
Ja.
Und danach, wie du schon gesagt hast, halt immer wieder. Und den, ich habe den, glaube ich, das erste Mal in der Hauptrolle gesehen. Ich bin mir nicht sicher, aber der ist in älteren Jahren dann öfter mal in der Hauptrolle gewesen, ne? In so kleinen britischen Dramen. Aber so größere Filme wüsstest du, also gut, das war jetzt auch kein großer Film, aber wüsstest du irgendwie sonst so, hast du Filme auf dem Zettel, wo der wirklich die absolute Hauptrolle ist?
Hauptrolle wahrscheinlich irgendwann mal gesehen, aber kann ich jetzt nicht aus dem...
Nee, ne? Also nee, sonst halt eher so der Nebenrollentyp und deswegen, ich habe mich schon gefreut, den mal in der Hauptrolle zu sehen, weil der ist schon auch echt gut.
Ja, ja, ist er auf jeden Fall.
Also es fällt hier echt auf, eben gerade wenn du es halt, weil das ist ein Ding, das musst du als Schauspieler halt wirklich voll mitmachen, dass das mit der Chemie auch aufgeht, wie du schon sagst, dass man sofort diese Faszination auch merkt.
Ja.
So, jetzt haben wir hier die Ausgangsposition, also wir sind in Irland. Nee, Quatsch, wir sind in England, oder?
Wir sind in England, er ist aber Schotte.
Was? Nein, der ist natürlich Ire, Alter. Warum soll er sonst bei der... Der gibt nur Vorschotte zu seinem späteren
Ach stimmt, Verlauf. Der sagt nur, er ist Schotte, ja. Nein, richtig, Gott. So war das.
Nein, ich weiß nur gerade am Anfang nicht, ob wir... Weil wir rutschen dann nach London, aber am Anfang sind wir doch in irgendwo in England auf dem Land.
Ne? Ja.
So. Und Fergus, unsere Hauptfigur, ist ein Freiwilliger in der IRA. Also der irisch-republikanischen Armee. Und wir begleiten am Anfang aber Jodie und Jude. Jude ist eine Dame, wie wir dann später erfahren, auch bei der IRA ist. Die nähern sich gerade an. Jodie ist schwer fasziniert von Jude und die gehen da erst so ein bisschen über den Jahrmarkt und sie hält ihm die Hand beim Pinkeln und alles ist irgendwie total locker und sieht so aus, als würde sich da eine Romanze anbahnen. So, und dann ist sie da ein bisschen offensiver zugange und sagt, ja komm, hier gehen wir mal ein bisschen abseits und dann soll da ein Techtelmechtel auf irgendwelchen Holzbrettern stattfinden und schwupps stehen ihre Kollegen um ihn rum und schnappen sich den Sack über den Kopf und entführen ihn. Wir haben bis dahin erfahren, dass er britischer Soldat ist, der jetzt gerade halt irgendwie Freigang oder ne, was war, er hat irgendwie gerade was hinter sich und wie auch immer.
Er hat auf jeden Fall ein paar Tage frei.
Genau. Und den entführen sie jetzt natürlich, um Druckmittel zu haben, weil die da was bewirken wollen und nehmen den als Geisel. Und der Plan ist, wenn wir mit unseren Forderungen in 3 Tagen nicht durchgekommen sind, dann erschießen wir den. Und Fergus ist eben dafür zuständig, jetzt über weite Strecken auf Jodie aufzupassen, den immer wieder auch mit Trinken und Essen zu versorgen und ihm dabei zu helfen, pinkeln zu gehen und solche Geschichten. Und so freunden die sich relativ schnell an, oder anfreunden ist vielleicht ein bisschen viel, aber ja, man merkt halt, es
beiden,
entsteht ne? irgendwie eine Verbindung zwischen denen. Und
möchten auch, also sein sogenannter Chef, der so ein bisschen die beiden anführt, Maguire, will das auch unterbinden und seine Freundin, die auch, wie gesagt, die der Lockvogel war, Miranda Richardson, die ist auch eher hart zu dem Gefangenen, also ich verstehe nicht, warum er da so nett ist und warum er dem dann so entgegenkommt oder ihm die, allein schon ihm den Sack da vom Kopf runterzumachen, weil er da schwitzt drunter, da sagen die schon so, Alter, er ist unser Gefangener, was machst du, ey? Das sind unsere Gesichter und so.
Ja, und da kommt, glaube ich, auch schon der Konflikt mit rein, dass er sich halt freiwillig für diese politische Aktion gemeldet hat und jetzt aber eben damit konfrontiert ist, dass die ihn zwingen wollen, Jodie umzubringen, weil diese Forderungen halt nicht erfüllt werden und jetzt ist klar, der Typ muss aus dem Weg geschafft werden. Ja, das geht mehr oder weniger glatt. Jodie stirbt dann und nach diesem Vorfall macht sich Fergus auf den Weg nach London, nimmt da einen neuen Namen an und beginnt einen Job als Tagelöhner. Da ihm Jodie von seiner Geliebten namens Dill erzählt hat, die als Friseurin arbeitet, und Jodie Fergus das Versprechen abgerungen hat, dass er nach seinem Tod sich bei, also soll Fergus sich bei Dill melden, um ihr von Jody zu erzählen. Also er sagt, sie muss nicht erzählen, dass wir uns gekannt haben, aber sagt er einfach so, du kennst mich und liebe Grüße und sowas. Und das macht er dann auch. Also auf der einen Seite aus so ein bisschen diesem Pflichtbewusstsein oder der halt auch der großen Schuld, die an dem Tod von Jody mit dranhängt, sucht er dann Dill auf, guckt sich aber erstmal an, lässt sich einen Haarschnitt verpassen und verrät erstmal nichts und lernt dann Dill kennen, die ihn irgendwie auch recht sympathisch findet. Und so kommen die sich näher. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, wird er irgendwann sagen, was mit Jody war? Was hat's mit Dill auf sich und lässt ihn die IRA jetzt in Ruhe, wo er in London ist?
Die große Frage. Wahrscheinlich nicht.
Große Fragen.
Wahrscheinlich lässt sie dich in Ruhe. Aber ja, und wie ich schon vorhin erwähnt habe, ist schon interessant, weil der Film schafft es zum zweiten Mal, dass Fergus recht schnell eine Bindung zu jemandem aufbaut und wir kaufen das. Und das wirkt halt glaubwürdig in jedem Moment so. Mhm. Diese Bindung zu Dill, wo dann auch ein bisschen mehr entsteht als Freundschaft. Drücken wir es mal so aus. Mhm. Ja. Arbeitet auch als Sängerin in einer Bar und in so einem Pub. Und dieses Pub ist auch öfter mal im Zentrum von verschiedenen Treffen.
Mhm.
Und der Barkeeper, der da steht, der Kneipenwirt, wird gespielt von Jim Broadbent. Ebenfalls ein bekannter britischer Schauspieler.
Mhm. Ja, und Dill müssen wir auch noch erwähnen, wird von Jay Davison gespielt.
Mhm. War das Debüt, oder?
War das Debüt und das war ja auch danach, glaube ich, Stargate und sowas, ne? Also das ist nicht viel geworden nach 4 Credits. War es das dann auch? Und so wie ich das recherchiert habe, arbeitet Jay Davison jetzt wieder genau da, wo er davor gearbeitet hat, als Assistent für irgendein Fashion-Label, glaube ich, in London.
Mhm.
Ja, wurde für diesen Film entdeckt, weil diese Rolle halt als unbesetzbar galt.
Ja, es ist natürlich eins der größten Twists der 90er Jahre mit Usual Suspects und Co. eine Stelle hier. Deswegen, also ich würde es jetzt hinten nicht so rausposaunen, sondern wenn, dann sollten wir wahrscheinlich die Spoiler-Triangel hier erklingen lassen.
Mhm.
Wenn wir auf diese Szene eingehen, aber
müssen wir nicht.
Müssen wir nicht, okay.
Wenn du mich fragst.
Gut.
Wenn du das machen möchtest, können wir das gerne machen.
Nee, müssen wir nicht, aber ja.
Ja, aber ich finde, also neben dem Dialekt von Whittaker, der irgendwie schwierig ist, fand ich vor allen Dingen das Poster unglücklich.
Mhm.
Weil was hat sie denn auf diesem Poster verloren, Alter? Warum zur Hölle ist Jude auf dem Poster?
Hm.
Was soll das? Frage,
ja. Also, ja gut, sie ist halt so, sie soll halt die Leute ins Kino locken, weil sie ist natürlich so die femme fatale in dem Szenario.
Ja,
weißt du?
Aber die ist
die hat auch am Anfang einen ganz anderen Haarschnitt, sondern ja, das ist eben natürlich die Szene, wo sie dann wieder auftaucht und so. Und
da ja, ist sie dann irgendwie in 3 Szenen abgefrühstückt. Also das ist jetzt auch nicht so, als wird die wirklich die tragende Rolle in dem Film spielen. Die ist in meinen Augen so viel platziert. Aber gut, das ist halt, hat vielleicht auch viel eben mit dem Umstand, um die Rolle Dill zu tun und so, dass man da vielleicht halt auch irgendwie nichts vorwegnehmen wollte. Also diesen Twist, den du angesprochen hast, das war ja schon auch, wie ich recherchiert habe, dann zu Zeiten, als der im Kino lief, für viele ein Argument, sich den Film anzugucken.
Ja.
Und deswegen, ja, braucht man natürlich nicht erzählen, aber das war erfolgreich. Auch wenn die mit der Finanzierung echt Schwierigkeiten hatten, haben sie 2,3 Millionen Pfund zusammenbekommen mit hier und da noch Geldleihen und so. Und rausgekommen sind 62,5 Millionen. Und eben nachdem die den Film fertiggestellt hatten, die haben natürlich am Anfang versucht, für die Finanzierung da ordentlich Leute zusammenzukriegen. Es hat hinten und vorne nicht geklappt. Und als der Film dann fertiggestellt war und Miramax den dann gesehen hat, haben die sich sofort die Vertriebsrechte für die USA gekrallt, mit dem Versprechen einhergehend, dass sie da ordentlich Campaigning betreiben werden. Und da sieht man mal wieder, was Weinstein und Co. da so für Möglichkeiten hatten, weil rausgekommen sind 6 Oscar-Nominierungen. Und das wäre denen nicht passiert. Wären die Weinsteins da nicht aufgesprungen. Das ist, Fluch und Segen, ne?
Ja, ja, so ist das immer. Aber,
ja, ist schon krass, wie die connected gewesen sein müssen, ne? So
ja, voll krass.
Ende der 80er, Anfang der 90er und dann die ganzen 90er, Alter, die so krass, ey, die haben einfach jeden Film, wo sie es vorgenommen haben, haben die zur Oscar-Nominierung verholfen. Also mit Ansage, ey.
Aber die haben schon die Jordan das Leben schwer gemacht, weil die haben dann teilweise, haben die sich das Ende angeguckt, was wir auch im Film gesehen haben und haben gesagt so, nee, das geht nicht, wir müssen das Ende irgendwie optimistischer gestalten und dann musste halt Neil Jordan oder hat, er wusste, okay, das Ende wird überhaupt nicht funktionieren, was er jetzt für das Studio dreht. Das hat er jetzt wirklich nur gedreht, weil die eine Ansage gemacht haben. Und bei Testvorführung haben die gesagt, was ist das für ein komisches Ende, so, weißt du? Und dann durfte er halt wieder sein geplantes Ende, was er sich sowieso vorgesehen hat, dann wieder in den Film setzen. Aber sieht man wieder, dass die Studios wieder irgendwas vor Augen haben und dann, ich habe mir das auch angeguckt, in den alternativen Szenen war das drin. Und ist natürlich totaler Quatsch gewesen. Also, ein aufgesetztes Happy End, was absurd, auch noch zur Weihnachtszeit spielt, wo du denkst, so, Alter, okay, das hat null mit der Tonalität
des bisherigen Films zu tun. Ja, ganz geil finde ich, dass die Sache mit dem Titel, dass Neil Jordan den Film ja ursprünglich The Soldier's Wife nennen wollte.
Ja.
Und dann kam Stanley Kubrick an, ein Freund von ihm, und hat ihm empfohlen, den Titel zu ändern. Weil der Meinung war, dass Filme mit einem religiösen oder einem militärischen Titel das Publikum abschrecken und deswegen finanziell tendenziell nicht so gut funktionieren. Tja, Kubrick weiß Bescheid. Ich meine, der hat ja mit Forrest Whitaker, nee, hat er noch nicht gedreht, aber was wollte ich denn jetzt sagen? Der hatte auch ein paar Filme, wo es früher einen anderen Titel hätte geben sollen und dann hat er das geändert. Ich weiß nicht mehr, ob das mit Full Metal Jacket zu tun hatte oder was, irgendwas war da noch.
Ja, ist jetzt kein per se militärischer Titel, aber Full Metal Jacket klingt jetzt schon auch recht martialisch.
Ja, ja, eben. Vielleicht, weiß ich nicht, war das ein Flop? Wobei viele von Kubricks Filmen waren Flop.
Das Flops, ist eine gute Frage, ja.
Wo er das Wissen her hatte.
Das wurde erst im Nachhinein groß.
Aber ich meine, er hat ja recht behalten, weil die beiden Filme, die Neil Jordan davor gemacht hatte, das waren ja Angel und noch irgendwas mit einem religiösen Bezug, ne? Und das waren ja beides Flops. Insofern ging die Rechnung auf. Crying Game hat gut funktioniert.
Ja, definitiv. Und wird ja heute noch gerne als absolute Empfehlung genannt.
Ach, hier.
In Cineastenkreisen. Ja?
We're No Angels, The Miracle und High Spirits und so. Ja, das ist halt alles zu sehr religiös konnotiert.
Naja, Angel Heart gab es auch noch. Ich wette mit dir, Stadt der Engel. Ich nenne dir da ein paar Filmtitel, die auf jeden Fall kommerziell erfolgreich waren. Die Kubrick widersprechen, ja, es tut mir leid. Ich glaube, es ist eine steile These, wenn du mich fragst. Aber The Crying Game spielt natürlich auch auf einen Song an, der sich The Crying Game nennt und aus den 60s. Und der spielt hier auch eine Rolle, dieser Song. Also ist der Titel nicht ganz zufällig gewählt und völlig random, sondern dieser Song spielt hier auch mit.
So, wie fandst du das nach einer Zweitsichtung, oder?
Fand ich immer noch gut.
Immer noch gut.
Auch wenn ich natürlich wusste, was mich erwartet und nicht mehr diesen Aha-Effekt hatte, ist das echt ein guter Film von Neil Jordan. Und er steht und fällt halt mit der Dynamik zwischen den Personen. Und wie du schon eingestiegen bist, Stephen Rea spielt das halt super, weil der einerseits ein Kidnapper ist und ein Krimineller, aber du irgendwie dem folgst durch den Film, weißt du, und er trotzdem irgendwie unterm Strich liebenswürdig ist und weißt du, und die Dynamik zwischen den Figuren halt glaubhaft geschrieben ist. Insofern finde ich, ist ein absolut legitimer Drehbuch-Oscar, weil die Entwicklung, alles, was hier geschrieben wird und so, die Verstrickung und so, finde ich großartig. Also es ist ein ungewöhnlicher, aber geiler Film. Mir gefallen. Aber wahrscheinlich ist er am stärksten in der ersten halben Stunde mit Forrest Whitaker, wo du wissen willst, wie es abgeht. Aber das hättest du wahrscheinlich nicht 2 Stunden so weiterziehen können. Ansonsten wäre es halt, irgendwann hätte sich das verpufft. Insofern
muss man klar, das wäre ein anderer Film. Stimmt schon, ja. Aber eben, also mir hat dieser abrupte Wechsel irgendwie nicht so gut getan, weil ich finde das, also ich habe dann eben echt eine Weile gebraucht, um da überhaupt wieder reinzukommen.
Okay.
Und dann fand ich schon auch die Verbindung da zwischen Dill und Fergus, das hat gut funktioniert. Aber dann waren schon auch so ein paar Sequenzen, wo ich finde, dass sich das so ein bisschen zieht oder fast so ein bisschen im Kreis dreht. Und die Nummer mit dem Twist, also was die Zeichnung der Figur angeht, finde ich das, auf der einen Seite gibt es da so ein paar historisch bedingte Klischees, die bedient werden, aber auf der anderen Seite finde ich es auch gleichzeitig eine sehr starke Figur in die Richtung.
Voll.
Das ist tricky, ist echt eine Gratwanderung, wo man eben aus so einer historischen Sichtweise über so ein paar Sachen ganz gut hinwegsehen kann, nicht 100%, ne, weil ich finde, es gibt eben hier einen so einen Shot, wo ich ein bisschen an den dritten Akt der Kanone erinnert war, den es in meinen Augen so nicht gebraucht hätte. Aber sei es drum, die Figur an sich leidet da nicht stark drunter.
Mhm. Der interessante Part ist, es ist halt die klassische femme fatale, wie ich finde, in einem Film. Weißt du, so die Frau vom verstorbenen Charakter, der halt im ersten Teil des Films noch eine Rolle spielt, weißt du, und die dann irgendwie großen Raum kriegt. Und insofern ist das schon interessant, wie diese femme fatale halt irgendwie auch geschrieben ist und was es mit ihr auf sich hat.
Mhm.
Und auch wie Steven Rea dann damit umgeht und so. Ist schon interessant.
Ja, wobei gerade in seinem Umgang damit haben sich dann bei mir wieder so ein paar Schwierigkeiten aufgetan.
Naja.
Weil man das eben wahrscheinlich aus heutiger Sicht halt ein bisschen anders angehen würde. Aber eben das Problem mit der Figurenzeichnung habe ich eher über seine Reaktion als jetzt wirklich mit der konkreten Zeichnung ihrer Figur.
Mhm.
Ja, deswegen war so ein bisschen auf und ab bei mir.
Auf und ab, okay. Aber unterm Strich ein guter Film, oder?
Ja.
Schon.
Ja.
Gut, weil das hätte mich gewundert, wenn du jetzt sagst, unterm Strich dann irgendwie eine 5 oder so, das wäre komisch.
Nee.
Okay.
Nee, definitiv noch mehr auf der Habenseite.
Mehr auf der Habenseite,
ja, das gibt ja doch auf jeden.
Mhm.
Nee, klar, also ich finde bei so von dem, was, den paar Sachen, die ich kenne, würde ich sagen, Neil Jordan ist schon auch jemand, dem seine Figuren sehr am Herzen liegen.
Mhm.
Also, weil es wenig Figuren gibt, die jetzt nur so Mittel zum Zweck sind und selbst dann haben die irgendwie so den Hauch einer Dreidimensionalität. Ich meine, hier dieser Dave.
Ja, irgendwie, genau. An den habe ich auch gerade gedacht. Der wirkt natürlich erstmal wie der Überantagonist, aber irgendwie hast du dann noch mit ihm Mitleid und so. Und
das ist der Punkt, weißt du, so der hätte halt eben auch nur als dieser Störfaktor, der immer wieder ankommt, nervig sein können und hätte als Figur auch genau das bedient, was bedient werden muss.
Mhm. Schafft es aber irgendwie dann doch noch.
Aber er kriegt ihn eben allein, dass denn der da dann irgendwie auch nochmal traurig dasteht und so, ne, verleiht dem halt eine Dreidimensionalität, wo man weiß, okay, ihm fehlen halt auch einfach die Mittel, das anders zum Ausdruck zu bringen. So.
Ja, er wirkt halt wie ein Lappen. Aber
naja, aber sonst wäre es halt einfach nur ein aggressiver Typ gewesen, weißt du? Und so ist
allein schon die Empathie zu seinem Goldfisch ist ja schon, hat ja schon was Menschliches, weißt du?
Ja. Ja, sowieso.
Ja.
Naja. So, Rated R natürlich.
Mhm.
Und jetzt könnten wir Punkte vorlesen.
Ja, können wir machen. Hat 62 Millionen weltweit eingespielt. Und war schon ein Erfolg.
Ja.
Die ganze Oscar-Kampagne und auch, dass Miramax sich den Film und den Nagel gerissen hat, hat dazu geholfen, dass der recht erfolgreich war. Also schönen Gruß an Sarah.
Mhm.
Schön, ihn mal wieder gesehen zu haben.
Ja, liebe Grüße.
Dann sag mal die Punkte.
Vielen Dank dafür. 7,2 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 90.
Das ist ordentlich.
Bam. Letterboxd 3,6. Wieder ein bisschen verhaltener.
Ja.
Und ich reihe mich da ein. Ich bin bei 7.
7 von dir?
Ja.
Okay. Von mir eine 8, wahrscheinlich die gleiche Punktvergabe, die ich Ihnen auch beim ersten Mal gegeben habe.
Oh.
Also,
okay.
Hat trotzdem Rewatch-Value, auch wenn man einige Sachen weiß.
Mhm. Interessant.
8 Punkte für The Crying Game.
Ja, ich würde den auch empfehlen.
Mhm. Ja, man kann auch nachvollziehen, dass jemand sagt, das ist ein guter Film. Also, ist
also ich meine, auch da, ne, der Look ist halt schon auch wahnsinnig 90s.
Ja, ist so.
Muss man schon auch irgendwie ein Herz für haben.
So diese englischen 90s-Filme, wie hieß er denn hier mit David Thewlis, Naked. War doch auch ein 90er britischer Film.
Stimmt, ja.
Ähnlicher Optiker.
Ja, ja.
Alles ein bisschen trostlos.
Mhm.
Ja, auch wie er dann auf dem Bau arbeitet und so, ist halt dann so diese britische Kino.
Ja.
Aber ist auch mal ganz cool, weißt du, so fernab von diesen ganzen Helden in den amerikanischen Filmen, sondern halt viel, viel bodenständiger.
Voll.
Alright. So viel zu The Crying Game.
Mhm.
Und dann
jetzt du wieder.
Mach ich mal weiter. Ich habe weitergemacht in der Saw-Reihe.
Juhu.
Gefällt dir das?
Ja, bockstark.
Habe ich jetzt extra aufgehoben, damit ich nicht mit Dave oder Dennis aufnehme, sondern dich vielleicht doch noch begeistern kann für diese Torture-Porn-Filme, die ich hier durchforste. Wo viele sagen, warum guckt er sich das an? Das ist doch grausam. Und die anderen sagen, gib mir mehr. Und wir wissen, ich bin ein Gorehound des Gewaltkinos. Ich kann da nicht genug von kriegen. Obwohl ich ein friedfertiger Typ bin, ist das auf der Leinwand für mich okay. Und jetzt habe ich Saw 4 gesehen. Dazu muss man sagen, dass ich habe, glaube ich, den ersten und den dritten Teil im Kino gesehen und habe dann angefangen, die zu Hause im Heimkino chronologisch nochmal durchzugucken. Das heißt, alles, was ab jetzt stattfindet, sind für mich Erstsichtungen. Die habe ich noch nie gesehen.
Okay. Mhm.
Und ich habe hier schon über den dritten Teil berichtet. Die Hauptfigur Jigsaw ist tot. Und der Film steigt hier ein auf einem Autopsietisch, wo nämlich Jigsaw alias John Kramer auseinandergebohrt wird und die Schädeldecke aufgeklappt wird und sein Gehirn rausgenommen wird. Und das sehen wir in allen Einzelteilen. Das wollten die nämlich besonders brutal oder besonders, wie heißt das Wort? Also jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Besonders explizit hier zeigen, weil die wollten sich unterscheiden von Serien wie CSI zum Beispiel und so Sachen, die auch so Autopsie-Szenen haben, weißt du, aber die halt eher so ein bisschen fernsehtauglich sind. Mhm. Und hier wollten sie halt wissen, okay, wir wollen uns differenzieren davon, hier soll es schon ein bisschen eklig werden.
Okay.
Deswegen sieht man, wie die Schädeldecke nach hinten geklappt wird, das Gehirn wird rausgeflatscht und so. Und das ist so steigt der Film ein. Aber das ist nicht das Ende der Reihe, wie wir wissen, weil in John Kramer wird in seinem Magen, als die Organe rausgenommen werden, ein kleines Diktiergerät gefunden.
Moment, John Kramer ist Jigsaw?
Ja, das ist Jigsaw.
Das ist sein bürgerlicher
genau.
Name.
Mhm. Und in diesem Diktiergerät ist
Kramer, Alter. Das ist irgendwie das Lustigste bis jetzt an den Filmen.
Okay. Ja, und auf diesem Diktiergerät hat er natürlich eine Nachricht hinterlassen, dass auch wenn er tot ist, ist das noch lange nicht das Ende von dem Spiel, sondern es geht ja jetzt erst los und lenkt dann praktisch aus dem Tod weitere perfide Spiele, die er hier geplant hat. Mhm. Und primär im Zentrum steht hier ein junger Cop. Und das ist das erste Mal, dass eine der Hauptrollen irgendwie von Saw nicht irgendwie gefangen ist in irgendwelchen Bereichen und muss sich dann irgendwie rauskämpfen oder muss ich halt irgendwie rausbaldowern, sondern er ist halt den ganzen Film über frei und bewegt sich frei. Und erfährt, dass die Personen und die Polizisten, die bisher ermittelt haben in den anderen Teilen, dass ein paar von ihnen noch leben. Es gibt einmal die Rolle von Dina Meyer, die wir aus Starship Troopers kennen. Da finden sie nur noch die Leiche von ihr. Also die hängt dann irgendwie, die hängt dann an Ketten und du siehst praktisch Ratten, die so aus ihr rauskommen, die sie praktisch schon von innen zerfressen haben. Die ist tot. Aber zwei Cops haben überlebt, die in den vorigen Filmen eine Rolle gespielt haben. Einer davon wird gespielt von Donnie Wahlberg. Aber es ist eine Frage der Zeit, wann diese Cops letztendlich draufgehen und es gibt wieder perfide Fallen. Und jetzt muss unser Polizist praktisch rausfinden, was es damit auf sich hat und wie er diese beiden Cops befreien kann und hat selber noch eine gewisse Last und gewisse Mission zu tragen. Zu diesem Fall werden noch zwei FBI-Agenten zugezogen. Das ist sicher der bekannteste Name im Cast, Scott Patterson. Wird gespielt von dem einen, den kennen die meisten aus Gilmore Girls, wo er natürlich eine der Hauptrollen spielt. Aber alle anderen Gesichter sind hier natürlich nicht die bekanntesten. Donnie Wahlberg natürlich in der Nebenrolle, Tobin Bell kennt man. Aber ja, nicht die ganz großen Namen. Und viel mehr will ich natürlich nicht verraten. Es geht natürlich darum, dass man wieder so ein paar perfide Tests hat, durch die uns Jigsaw auch nach seinem Tod noch schickt. Seine Ex-Frau spielt hier noch eine Rolle, die hier auch zum Verhör rangeholt wird. Und da gibt es auch so ein paar Szenen aus der Vergangenheit, ein paar Flashbacks. Aber es zeigen sich schon die ersten Nutzungserscheinungen, zeigen sich hier schon an der Tagesfläche, an der Oberfläche, an der Tagesoberfläche.
Just made it worse.
I'm not sure who's right, who's wrong, but it doesn't matter.
It does matter. Weil das Color Grading, also was die Saw-Filme immer so ausgemacht haben und diese hektischen Schnitte und so hin und her, das ist hier schon im Jahre 2007 leicht veraltet und wirkt nicht mehr ganz so fresh. Und
wie viele Jahre lagen jetzt zwischen, das, du sagst, das ist jetzt der vierte?
Das ist der vierte Teil im Jahre 2007.
Und der dritte war wann?
Der dritte war, kann ich dir sofort sagen.
Ich weiß gar nicht,
wann
das losging. Aber
also 2006.
Ach, okay, dann doch in so einer Taktung. Okay.
Ja, zuvor.
Aber der Look bleibt, ja?
Der Look bleibt. Und die Saw-Reihe hat ja 2004 angefangen mit einem sehr guten Indie-Horrorfilm, der halt auch geile Twists hat und der hat auch intelligent geschrieben worden ist, weißt du? Und jetzt wurde es halt immer mehr so zu diesem so, ja, wir wollen jetzt mal die Fallen irgendwie perfider gestalten. Mhm. Und die Twists und so diese Turns, die hier eingebaut werden, die wirken halt sehr konstruiert und sehr, nicht mehr so organisch wie im ersten Teil, wo du sagst, Alter, oh, geil. Mhm. Und wo du vom Kinositz aufgesprungen bist, sondern jetzt ist es halt so, naja gut, ist schon ein bisschen weit hergeholt, so die Zufälle, die hier mit reinspielen.
Ach, okay.
Und das Schauspiel ist halt nicht doll und es geht so ein bisschen allgemein bergab, aber es sind natürlich immer noch Schauwerte, was die Gewalt und die Fallen hier in dem Film angeht. Also ich bewerbe natürlich nicht die Uncut-Version, sondern rede natürlich immer von der gekürzten Version von Saw.
Natürlich.
Ich mag natürlich, wenn die Szenen besonders runtergeschnitten sind. Das gefällt mir am besten bei Horrorfilmen. Und hier gibt es zum Beispiel eine Falle, wo sich einer befreien muss, in dem Messer vor sein Gesicht gespannt ist. Er ist halt irgendwie so an Händen und Füßen fixiert und muss halt mit dem Gesicht die Messer nach vorne drücken, damit sich seine Fesseln lösen. Das ist schon recht, das ist schon ganz geil.
Dumm gelaufen.
Ist dumm gelaufen. Also da geht's schon ab. Und es gibt so eine Szene, wo einer halt irgendwie, wo einem die Augen zugenäht sind und dem anderen irgendwie den Mund. Und die müssen sich aber, müssen halt zwangsweise miteinander kommunizieren. Ansonsten gibt es eventuell Missverständnisse oder Tote. Mhm. Und ja, also Jigsaw spielt wieder sein perfides Spiel und spielt den einen gegen den anderen aus und umgekehrt. Und das zeigt quasi Saw 4. Aber wie ich schon meinte, es ist nicht mehr ganz so geil und die schauspielerischen Leistungen sind nicht mehr doll. Also es geht ja eigentlich nur darum, dass man wartet, okay, was passiert hier? Und das ist wahrscheinlich auch nicht der expliziteste Teil von den Filmen, die ich bisher gesehen habe, weil die ersten drei fand ich schon um einiges krasser, so was die Gewalt angeht. Hier ist es halt verhältnismäßig okay.
Ach, okay.
Das kommt auch noch mit rein.
Hm.
Ja,
klingt ja nicht so doll.
Naja, und diese Story mit den Cops und so, dass die da, also was da noch irgendwie mit reinspielt. Ja, macht den Film jetzt nicht viel besser. Also, nicht mehr ganz so toll wie die ersten drei Teile. Ich weiß nicht, ob es ein Ausrutscher war. Ich habe mir tatsächlich einige mehr gekauft. Also, gucken wir mal, wohin die Reise führt. Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile 10 mit Jigsaw, mit Chris Rock und so, ist ja noch dazugekommen. Ich gucke die jetzt erstmal chronologisch und werde dann berichten, was die anderen können. Aber es, die haben die Serie ausgeschlachtet, weil es ist ein unheimlich erfolgreiches Franchise.
Ja, klar.
Und mit dem vierten Teil ist die Saw-Reihe ja auch wirklich offiziell aufgestiegen zur erfolgreichsten Horrorfilmreihe überhaupt. Weil ich habe jetzt zu stehen, dass die ersten drei Teile haben weltweit im Kino 400 Millionen gemacht.
Jeweils?
Nee, insgesamt. Insgesamt 400 Millionen Dollar haben die eingespielt und die haben, weiß ich nicht, zusammen haben die vielleicht 20 Millionen gekostet oder so.
Ja, okay, aber da gibt's doch, also war ja Paranormal Activity um Längen erfolgreicher.
Glaube nicht. Gab's auch bis dato, glaube ich nicht. 2007 kam ja nicht alle Paranormal Activity-Reihe aus. Vielleicht wurde die überholt mittlerweile. Die haben zudem auch noch 14 Millionen DVDs verkauft. Also,
na gut, ja.
Da ging schon einiges in die Kassen, definitiv. Dann kann ich noch erwähnen, dass die besagte gekürzte Fassung 12 Minuten oder 13 Minuten, glaube ich, gekürzt ist, im Gegensatz zu der österreichischen Uncut-Fassung oder die in Amerika halt im Kino lief. Also, ganze 13 Minuten haben sie einfach mal rausgeschnitten.
Krass, ja, das ist natürlich eine Menge.
Das ist die Version, die gerade erhält.
Vor allem für Fans von solchen Filmen, das sind dann natürlich genau die 13 Minuten, die sie sehen wollen, ne?
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich wäre das eine oder andere Highlight weniger, wenn man sich diese 79-Minuten-Version anguckt.
Ja, weil tendenziell schneiden sie nicht gerade die Stillleben-Bilder raus.
Eben, ja. Ja, insgesamt hat Zoffi 140 Millionen eingespielt. Also
140?
Ja, und als dieser Film dann in
die Kinos kam. Und was war da jetzt das Budget? Also wenn die schon beim vierten Teil, wurde das dann auch konsequent mehr? Oder
ich glaube schon.
Die ersten drei haben zusammen irgendwie 20 Millionen gekostet?
Die Budgets habe ich jetzt nicht, das war auch nur von mir geraten. Also die Budgets habe ich jetzt nicht zusammen addiert.
Okay.
Aber ich kann ja sagen, was der vierte gekostet hat, wenn es hier steht. Dann kann ich das erwähnen. Aber die waren ja relativ günstig produziert, gerade so der erste und zweite. Ja.
Weil du jetzt meintest, so es wird, geht jetzt halt.
10 Millionen hat er gekostet. Der vierte.
Okay. Also dann schon mehr geworden, ne? Weil du meintest ja auch,
ich glaube auch, dass mehr
geworden. Es hat sich so dahin entwickelt, dass es jetzt eher darum geht, was für Gadgets kann man da noch einbauen, um halt diese Spiele immer perfider zu machen, oder?
Auf jeden Fall,
ja. Ja.
Da machen wir das doch und gucken mal hier rein. So, der zweite hat ein Budget von auch 10 Millionen, der dritte.
Mhm.
Also da waren schon 10 Millionen gewesen, ist nicht mehr geworden, ist nicht weniger geworden.
Okay.
Und Saw 2 stand bei, hier wette ich mit dir sonst keine 10 Millionen, 4 Millionen.
Mhm.
Also schon wesentlich weniger und ich glaube, der erste hat, glaube ich, 2 Millionen gekostet, aber ich kann nochmal nachgucken.
Mhm, okay.
Ja, hier ist er. Der ist auch mit 7,6 mit Abstand der am besten bewerteste.
Der erste?
Ja.
7,6?
Und das ist der günstigste, ja, mit 1,2 Millionen gerade mal gekostet.
Wow. Der hat eine 7,6 auf einem.
Alleine Alter. Schon dadurch die Marge, Alter. 1,2 Millionen gekostet, ja, ja. 104 Millionen gemacht.
Unglaublich, ja, ja.
Der ist schon auch in Kritikerkreisen, war der.
Okay.
War der echt beliebt. Krass.
Muss ich doch mal gucken.
Ja, ja, den ersten kannst du dir durchaus angucken. Der hat schon einige Einige clevere Momente, definitiv. Aber es ist nicht besser geworden danach.
Danach eher das.
Mistikack! Mistikack!
Ja, Mistikack. Viel mehr habe ich nicht.
Okay.
So viel zu, achso, ich kann noch erwähnen, dass Darren Lynn Bousman diesen Film inszeniert hat, so wie die Teile 2 und 3. Also der erste nach von Lee Winnell und so, von den Ursprungsmachern, Drehbuchautoren. Die haben sich später nur an den Drehbüchern beteiligt, aber ja, von ihm stammt auch der vierte Teil, so wie die letzten beiden Teile, über die ich geredet habe.
Okay.
Mystikal. So. Soll ich mal die anderen Punkte nennen?
Ja, das ist gar nicht einfach jetzt.
Dann mache ich das. Sophia sieht natürlich nicht so doll aus. Also er hat bei IMDb einen Rating von 5,9. Dann wird es bei Metascore Rot 36. Und Letterboxd war, glaube ich, auch nicht so geil. Sophia hat bei Letterboxd eine 2,7.
Fünfeinhalb.
Viereinhalb.
Verdammte Axt. Okay.
Also klar, mag ich blutige Horrorfilme, aber hier gab es doch zu viel Abstriche. 4,5 für den vierten Saw-Teil. Sorry. Mehr sind nicht. Ja, dann zieh ich doch mal los, bevor wir zu unserem letzten Film kommen.
Ja, mach mal.
Und,
wobei, warte mal, letzter Film. Ich habe doch noch kein zweites Projekt gebracht, oder?
Ach so, du, zweites Projekt.
Nee, warte mal, machen wir.
Ich habe kein zweites
Ach Projekt. Ach so, nee, stimmt. Dann kommen wir zum letzten gemeinsam. Ja.
War das doch richtig?
Ja.
Okay, so.
Oder wir verändern jetzt noch spontan was.
Naja, dazu müsste ich einen Film noch gesehen haben und das sieht schlecht aus. Alvin hat's geschafft, Mensch. Alvin hat's geschafft. Nachdem wir jetzt schon über Heldin geredet haben, hat er, glaube ich, hier steht auch, dass das dritte los ist, was er reingeworfen hat, weil er hat es die letzten Monate mit Extro, nicht alle Außerirdischen sind freundlich, probiert. Ja. Aus dem Jahr 1982. Jetzt habe ich eins von den Losen rausgefischt. Yay. Aus Monat 7,25, tatsächlich aus dem letzten Monat.
Geil.
Also, du kannst ja jetzt einen anderen Filmtitel aussuchen. Dein Los wurde gezogen. Glückwunsch.
Sehr schön.
Extro für Alvin ist das zweite Los für mich.
Da bin ich immer gespannt.
Ja, willst du mitgucken?
Überlege ich mir noch.
Überlegst dir noch, ja. Recherchierst und sagst dann Bescheid. Dann werde ich das berücksichtigen.
So machen wir das.
Alright.
Alright, jetzt haben wir noch einen Film.
Ja.
Frage wie immer, war das eine Erstsichtung?
Um welchen Film handelt es sich?
Electra Glide in Blue.
Ach ja, genau, für Raff. Schönen Gruß. Es war eine Erstsichtung.
Okay. Na dann hau mal einen Tipp raus.
Ich sag mal ganz ballsy eine 5. Guckt er mich fragend an.
Ballsy Guess, Alter. Ja, ich versuche mich nicht zu beeinflussen zu lassen von diesem wilden Tipp und sage 7,5.
Wilder Tipp. Okay, 7,5 sagst du. Bin ich immer sehr gespannt.
Ich auch.
Ja, weil der Raff hat ja in letzter Zeit ein paar Filme mit reingeschmissen, sowas wie The Siege und so, die ja schon ganz gut weggekommen sind bei mir.
Ja, stimmt.
Also ist ja auch ein Freund vom Bahnhofskino, so von Autokinofilmen, von nicht so hochbudgetierten Produktionen und Filmen, eher aus der zweiten Reihe.
Ja.
Finde ich ja ganz sympathisch.
Und das ist ein abgefahrenes Ding.
Ja.
Das ist schon irgendwie spannend, weil Regie ein Herr namens James William Guercio oder Guercio. Weißt du, wie der richtig heißt?
Nicht, wie es ausgesprochen
wird. Okay. Also spannend daran, dass der hier seinen einzigen Regie-Credit hat. Der war in seinen Anfängen mal Produzent für Blood, Sweat and Tears. Dann Manager und Produzent von Chicago.
Ja.
Hat mit denen 11 Alben produziert.
Peter Cetera, der Sänger von Chicago, spielt hier auch mit.
Ja, einige Leute sind ja so aus diversen Bands
aus der Musik
hier beteiligt. Und dann hat er halt in seiner Karriere auch noch irgendwie 2 Grammys gewonnen und also eigenes Label gegründet, riesen Ranch mit Studiogelände gebaut, was dann auch irgendwie abgebrannt ist. Ich glaube, nach dem Film hat er dann auch die Bee Gees vertreten und dann sind die auch zu seinem Label gewechselt und irgendwann ist dann alles abgebrannt. Und dann hat er es gelassen, aber der war schon in den 60ern und 70ern und so eine wichtige Figur in der Musik. Und da kam dann eben irgendwann Universal an und das angeblich auch wirklich nur 2 Wochen, also 10 Tage vor Drehbeginn. Mhm. Nicht Universal, United Artists hat ihn angerufen und gefragt, hättest du Bock, diesen Film zu machen, weil denen halt andere Leute abgesprungen sind. Mhm. Und so ist der überhaupt auf dem Regiestuhl gelandet, was schon irgendwie eine wilde Sache ist, gemessen daran, dass der halt eigentlich überhaupt nichts mit dem ganzen Ding zu tun hat.
Ja.
Ja, und das, also da gibt's ja auch unterschiedlichste Berichte, ne? Auf der einen Seite hat er irgendwie für jeden Shot eine Erklärung, eine Rechtfertigung, warum er das so gemacht hat, aber dann gibt's wiederum DOP und Hauptdarsteller, die behaupten, dass sie eigentlich eher zusammen diesen Film inszeniert haben, ohne den Regisseur, während der nur rumstand.
Ach so.
Naja, also ich meine, DOP müssen wir hier auf jeden Fall erwähnen, also kurz fürs Protokoll, Produzent und Composer war eben auch James William Guercio. Mhm. DOP, Conrad Hall.
Ja.
Dreifacher Oscar-Preisträger, American Beauty gemacht, Butch Cassidy und sonst was alles, also schon ein Mann für große Bilder. Mhm. Und der hat eben hier die Kamera übernommen.
Ja, das, was ich mitgekriegt habe, auch in der Recherche, ist, dass tatsächlich James William Guercio, dass es hieß so, wie willst du dir den Kameramann leisten für das schmale Budget und so, den können wir nicht bezahlen. Ja. Und er hat wohl seine Gage dann abgetreten. Er hat seine Regie-Gage abgetreten, hat gesagt so.
Er hat die auf $1 runtergeschraubt.
Genau, hat die auf $1 runtergeschraubt, hat gesagt, das Geld, was er kriegen will, soll dann irgendwie an die DOP gehen, weil das ist auf jeden Fall der größte Name in dem hinter den Kulissen.
Ja, und er hatte große Vorbilder, weil also so seine Herangehensweise war ja hier eine Art Western im
John Ford-Stil
zu machen. Und das ist halt schon ein großes Vorbild. Vorteil ist, die haben hier halt wirklich die weiten Wüsten von Arizona auch zur Verfügung gehabt. Wobei, ne, ohne Drehgenehmigung, aber ich meine, da ist viel Wüste und viel Landschaft und so weiter. Deswegen, das kann man natürlich machen. Mhm. Aber war so ein bisschen Guerilla-Dreh. Und nachdem er sich eben dann mit Conrad Hall nicht so richtig grün war, was den gesamten Look des Films angeht, weil er eben dieses Ford-Vorbild hatte und damit halt diese Weiten entsprechend auch in den knalligen Farben haben wollte und Conrad Hall da eher mit einer düsteren Herangehensweise ankam. Und so war der Kompromiss, dass die Außenaufnahmen im Look waren, wie er sich das vorgestellt hat, à la John Ford. Mhm. Und die Innenaufnahmen, also alles, was dann drin spielt, wurde ein bisschen düsterer gemacht und das hat Conrad Hall dann eben so gestaltet, wie er sich das vorstellt. Und so war das dann der Kompromiss. Finde ich irgendwie wild.
Ja.
Also sowieso alles hier in der Kombination.
Ja, seine Begeisterung zum Film hat er tatsächlich dadurch, dass sein Onkel irgendwie im Kino gearbeitet hat und die dann immer reingelotst hat und dadurch hat er diese ganzen John Ford Western und Filme so hat er teilweise 30 Mal gesehen und so und ist in jede Vorstellung rein einer von diesen kinobegeisterten Jungs, die dann damit aufgewachsen sind.
Ja.
Und da hat er gesagt, okay, hat er sich die Leute natürlich als Vorbild genommen, die er schon 1000 Mal auf dieser Leinwand gesehen hat. Mhm. Gesundheit. Oh,
danke.
Hoch soll er leben. Hoch soll er leben.
Ja, okay. Sollen wir mal erzählen, was hier geht?
Ja, machen wir.
Also im Fokus steht John Wintergreen. Mhm. Der ist Motorradpolizist und körperlich
Ein ambitionierter Motorradpolizist auf jeden Fall.
Da kommen wir noch zu, aber erstmal ist er körperlich relativ klein gewachsen. Deswegen, wie war
der
das?
Würde durchs Raster fallen auf jeden Fall bei dem Materialist.
Auf jeden, ey, der ist noch vor der OP, würden wir mal sagen. Aber warte mal, wo habe ich mir das denn aufgeschrieben? Ach ja, hier, Robert Blake, der den Herrn spielt, der ist halt 1,63 groß. Ne, man kennt ihn wahrscheinlich aus Lost Highway und Co.
Mystery Man in Lost Highway, ja, stimmt. Ja. Mhm.
Aber mit 164 Credits, guck mal, hätte er aber 163 aufgehört, dann hätte er so viele Credits wie Zentimeter. Aber
so close.
You're ruined. Ja, jedenfalls ist der hier unsere Hauptrolle und da wurde ja auch in den Taglines damit geworben irgendwie, ne? So hieße 5-4 Cop in a 6-2 World oder
ja,
so.
Ja, stimmt. Er erwähnt ja auch am Imbiss bei diesen Frauen, die größer sind als er, so, dass er genauso groß ist wie irgendein Schauspieler aus irgendeiner Serie und so.
Beste Anmache überhaupt. Alan Ladd war es, glaube ich, ne?
Alan Ladd, ja, genau. Er ist genauso groß wie Alan Ladd. Was auch noch eine Lüge war.
Siehste, er ist nicht nur klein, er ist auch noch ein Lügner.
Er ist auch noch ein Lügner.
Meine
ich habe übrigens, während ich Material List gesehen habe, habe ich gegoogelt, wie groß Dakota Johnson ist, weil mich das interessiert hat. Weil die ja tatsächlich sehr groß wirkt in manchen Momenten.
Weil die was?
Weil die ja tatsächlich sehr groß wirkt in manchen Momenten. So, weißt du, und so dieses schlanke Auftreten von ihr so wirkt halt nicht so. Die ist klein. 1,71, glaube ich, ist sie groß. Also.
Ach.
Auch wieder eine von denen, die wesentlich größer auf der Leinwand wirken, als sie in Wirklichkeit sind.
Ja, abgefahren. Mhm. Hast du im Zuge dessen auch geguckt, wie groß Pedro Pascal wirklich ist?
Nee, das habe ich mir nicht angeguckt. Hm. Mich hat nur in dem Moment Dakota Johnson interessiert.
Okay. So, und jetzt verfolgen wir hier eben John Wintergreen, wie er als kleiner Motorradpolizist in den 70ern, also Mitte der 70er Jahre, wir sind ja 73 laut Film, auf den einsamen Highways von Arizona unterwegs ist. Jetzt kriegen wir mit, als wir so einen Tagesbeginn sehen, dass die prinzipiell eh immer alle alleine unterwegs sind. Also wenn sie arbeiten, ne, sie fahren dann halt alleine durch die Gegend und halten irgendwelche Fahrzeuge an. Gelegentlich trifft er sich aber mit seinem Kumpel namens Zipper. Jetzt ist unsere Hauptfigur ziemlich gewissenhaft unterwegs, also der nimmt seinen Job ernst. Wenn dann da Leute sind, die kein Ticket haben möchten, dann kriegen die trotzdem eins und er lässt sich da auch nicht groß beeinflussen, ist immer sehr ruhig und anständig in seinem Umgang mit den Leuten, das, was er nicht immer wirklich zurückbekommt, aber
ja.
Er hat da so eine sehr moralische Herangehensweise.
Synthega, ja.
Macht das anständig. Mhm. Hingegen sein Kumpel Zipper, der ist gelangweilt von dem Job, der setzt sich dann auch gerne mal einfach auf sein Motorrad irgendwie hinter so einem Busch und liest Comics. Mhm. Und ist auch sowieso eher so ein bisschen auf Krawall aus, weil es dann schon auch immer wieder Situationen gibt, wo der so ein bisschen eskaliert.
Aber grundsätzlich der Typ, der sagt so, ja, ist doch ein guter Job so, weißt du, wir haben Urlaub, wir können hier chillen, wir machen, was wir wollen, so, ja, weißt du, wir setzen uns hier hin, trinken Comics und so, setzen unsere Zeit ab und verdienen, lesen Comics und setzen unsere Zeit ab und verdienen ganz gutes Geld. Was will man mehr?
Ja, eben. Und John hat aber mehr vor. Der hat Ambitionen, er möchte zur Mordabteilung, möchte ein Detective werden und das Motorradfahren irgendwann hinter sich lassen. Mhm. Ja, sein Wunsch wird dann irgendwann erfüllt, weil wir sehen zu Beginn des Films eine Sequenz, wo sich jemand vermeintlich selbst das Leben nimmt. Und dieser Mann wird irgendwann gefunden. In so einer verlassenen Hütte liegt eben die Leiche von einem Mann, der mit einer Schrotflinte eben diesen Selbstmord scheinbar begangen hat. Mhm. Jetzt kommt Wintergreen dazu, weil er findet den und gibt dann eben Bescheid. Und als dann da der Bestatter und der dazugehörige Detective dabei sind, äußert er eben seinen Verdacht und seine Zweifel, dass das überhaupt ein Selbstmord gewesen ist. Und der Detective, der dann dafür zuständig ist aus Arizona, der nimmt ihn dann unter seine Fittiche, weil er glaubt, dass sein Verdacht richtig ist und nimmt ihn dann so als Fahrer und eben Protégé unter seine Fittiche und macht ihn so zum Detective. Mhm.
John sieht seine Chance gekommen.
Ja, die Erfüllung seines Traums. Und so kann er seine Uniform durch einen Anzug austauschen und ist dann da eben mit seinen Boots und Cowboy-Hut als Detective mit dem anderen unterwegs. Und jetzt geht es natürlich darum, ob das halt wirklich die Erfüllung seines Traums ist und ob der diesen Mord aufgeklärt kriegt und sowieso.
Ob vielleicht doch nicht alles Gold ist, was glänzt.
Naja. So, wie fandst du das?
Cool. Mhm. Aber jetzt auch nicht übermäßig spektakulär, weil ein bisschen ungelenk inszeniert und ein bisschen wenig, was hier wirklich passiert über die ganze Laufzeit. Also wir folgen den beiden zwar und wir sehen, wie die ticken, aber was diesen Fall angeht, also mit einer erschossenen Schrotflinte, aber eventuell war es doch ein Mord und so, das hört sich alles viel spannender an, als letztendlich irgendwie die Recherche des Falls angeht oder wie das inszeniert ist, wie das dann letztendlich gelöst wird, weil es gibt so zwei, drei Action-Momente, wenn du es so nennen willst, eine Verfolgungsjagd und die ist auch nicht sonderlich spektakulär, also insofern gab es bei mir da so ein bisschen Abstriche, aber ich fand die Dynamik zwischen Harv Pool, so diesen erfahrenen Cop und dem Motorrad-Cop, der dann auf einmal jetzt Detective ist, so weißt du, John Wintergreen, das fand ich ganz cool. Der gespielt von Mitchell Ryan, der für mich tatsächlich so im Alter natürlich so der Vater von Greg ist, bei Dama und Greg.
Mitchell Ryan war jetzt der ältere Detective.
Der ältere, der erfahrene, ja. Richtig. Aber wo ich dann jetzt so im Laufe dieses Podcasts auch immer wieder sehe, so Alter, okay, der hat den Lethal Weapon mitgespielt oder in dem hier oder irgendwelchen Western aus den 60ern, die wir dann als Auftragsfilm haben, wo mir dann sein Gesicht immer wieder aufkommt, wo ich denke, so alles klar, der hat nicht nur erst bei David Greg Filme gedreht oder Serien. Mhm. Und fand ich ganz interessant, aber jetzt so richtig, richtig weggehauen hat er mich jetzt nicht. Mhm. Auch wenn er natürlich so mit dem, also ich will jetzt nicht verraten, was passiert, aber das Ende ist recht konsequent. Aber
Ende fand ich cool, ja.
Ja, Ende war cool, aber sonst so ein bisschen mit angezogener Handbremse hier das Motorrad gefahren. Aber schon natürlich stylisch, weil als Fan der 70er und des New Hollywood, so dieses Trostlose und ich mag auch dieses Wüstenszenario, weißt du, das ist an sich ganz geil, weil genau in dieser gleichen Gegend hätte man früher Western gedreht und jetzt führt halt ein Highway oder ein Freeway halt durch die gleiche Landschaft, weißt du, und aber die Gewalt ist immer noch da. So, jetzt, Entschuldige.
Ja, nee, das ist ja wirklich was dran. Ich sehe das halt sehr ähnlich. Also, ich dachte währenddessen immer wieder so, Alter, was macht der da? Wie zur Hölle ist das inszeniert? Das ist all over the place. Das ist das Pacing hinten und vorne, so der dramaturgische Aufbau, das ist alles irgendwie nicht gegeben.
Bisschen chaotisch, ja.
Wo will denn der hin? Also, das hatte irgendwie nicht so, nicht Hand, nicht Fuß und am Anfang ich mich da natürlich drauf eingelassen und dachte dann aber auch sehr schnell halt so, boah, Alter, er lässt sich aber auch Zeit, wo will der denn hin mit dem Ding? Und es ist sehr langsam erzählt.
Ja, es ist.
Und es ist ein zweifelsfrei ein Neo-Western, aber es ist halt eben gleichzeitig auch ein Polizeidrama. Es ist ein Rope-Movie. Und das aber eben halt sehr langsam, fast schon meditativ. Und natürlich ist das auch so langsam und fast meditativ, weil es um Einsamkeit geht, ne? Wie er da alleine auf seinem Motorrad unterwegs ist. Dann ist es natürlich, geht es auch ein bisschen um Machtverhältnisse, ne? Wenn man hier sieht, wie der Detective mit den Hippies umgeht, wie unsere Hauptfigur mit den Hippies umgeht, wie er eigentlich zu ihm aufschaut und dann aber halt merkt, so, Moment mal, so, ne? So mit Gerechtigkeit hat das hier nicht viel zu tun, eben. Also diese Illusion von Gerechtigkeit spielt hier auch ein bisschen eine Rolle. Aber eben das Pacing ist echt all over the place, Alter. Ich hatte vereinzelt so kleine Erinnerungen an Vanishing Point.
Ja, der aber wiederum hat eine ganz andere Dynamik.
Aber eben, der kommt wirklich halt anders vom Fleck und hier ist es halt, du wirst so eingelullt und ich
gutes Beispiel.
Fand's irgendwie nicht so richtig, also weißt du, hin und wieder erwähne ich Filme, wo ich sage, ich find's so geil, wenn man das Gespür hat, dass der Regisseur einen da an der Hand nimmt und durchführt und du vertraust einfach drauf, weil du immer im Film merkst, der weiß genau, was er da macht.
Und hier merkt man, dass er nicht so viel Erfahrung
hat. Hier ist das komplette Gegenteil, Alter. Das ist so, das fand ich cool, hoffentlich findet ihr das auch cool. Ne? Also es hat eher sowas und es ist halt Hit und Miss. Und wenn jemand anderes aus dem Material nochmal einen neuen Film schneidet, ist das unter Umständen auch sehr viel cooler, weil da sind schon einzelne Elemente, sind richtig cool, Alter. Da sind zum Teil wirklich geile Shots dabei. Also klar, geht vielleicht auch hier wieder eine Menge auf den DOP. Aber ich feiere das auch so, was das Sounddesign angeht. Weil wir haben natürlich ganz viel von der Mucke in Richtung Chicago und Co. Ne? Also klar, er hat ja auch hier als Komponist den Credit. Aber wie geil ist das, wenn der jemand angehalten hat und er dann von seinem Motorrad absteigt, dass du gar keine Mucke hast, du hörst nur so die Wüste quasi und das Knarzen von seiner Lederjacke, Alter.
Ja, stimmt.
Und das schockt halt schon sehr, wenn er so diese Handgriffe macht, irgendwie hier Block raus und Helm auf und sonst was. Und du hörst halt diese Sounds so krass dazu. Das fand ich ganz geil gemacht. Deswegen, also so manche Bestandteile hier fand ich total cool. Auch diese offensichtliche Referenz oder fast schon Hommage an Easy Rider.
Voll, ja.
Erst recht in Kombination mit dem Ende. Ich finde, es gibt hier so, also man merkt eben auch diese Vorliebe für Ford und seine Filme, ne, diese Ästhetik. Aber irgendwie merkt man halt auch dieses nur Hollywood-Ding und dass dann eben so Filme wie Easy Rider es gegeben
fließt
hat.
Mit rein,
so.
Ja.
Das fließt da irgendwie mit rein. Aber du merkst halt, dass er keinen Plan hatte, wie er das in eine kohärente Geschichte verpackt.
Ja, das würde ich so zu einem stimmigen Ganzen. Und das ist eben das, was zur Recherche auch passt, weil der Kameramann hat ja grandiose Bilder geliefert, wie du gerade sagst, so, weißt du, und das Sounddesign ist cool und so. Also, aber es hapert halt so an der Inszenierung, am Film und am Schnitt und am Drehbuch und so. Bei manchen Sachen hält er sich zu lang auf, andere halt irgendwie hetzt da durch.
Und es ist schade, weil Robert Blake spielt das ganz geil.
Der spielt das gut, ja.
Also diese Ambition, mehr zu wollen, trotzdem halt immer freundlich, ne? Also auch so, wie geil er diese Maxime hat. Also ist ja auch der selbstbewussteste 1,63 große Typ wahrscheinlich.
Ja, ja, voll.
Geil er dann. Also am Anfang dachte ich noch so, ah, okay, das ist so einer, der sich durch seinen Job irgendwie den Status behauptet, ne? Und der jetzt so selbstbewusst auftritt, weil er halt ein Cop ist und weiß, damit ist er tendenziell der Stärkere immer in der Situation und so. Aber so spielt er das Ding gar nicht.
Nee, ist ja schon in der ersten Szene, wo er dann wo die eingewiesen werden, welcher Cop dann welchen Bereich dazu machen hat. Mhm. Da ist ja schon das Erste, was er zum Vorgesetzten sagt, so, ja, haben Sie mal schon gefragt wegen der Mordkommission, wegen meiner Versetzung und so. Naja, so, nee, da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern, ich habe nichts gehört und alles gut und machen wir jetzt heute deinen Job so. Und das ist ja nicht so, dass er dann laut wird, sondern er sagt sich, ja, okay, alles klar. Ja, genau. Und da weißt du schon zum Beispiel, okay, der ist,
zack,
yes, sir, und so, ja, er macht seinen.
Ja, ist eben, ist ein so ein wahnsinnig rechtschaffener Typ, aber eben jetzt niemand, der dann, weil im Gegensatz zu dem Detective, mit dem er dann zu tun hat, der genau diese Sorte ist, der seine Machtposition ausnutzt und einfach Leute misshandelt, weil er es als Bulle kann, das wird hier unserem John Wintergreen halt nicht ansatzweise einfallen. Und wie dann langsam so seine Illusion bröckelt, ne, von diesem Traum, den er hatte und so, das ist schon auch irgendwie ganz cool. Aber es ist halt nicht konsequent. Also,
aber das Fatale und das Geniale an dem Film ist dann, dass er dafür auch die Konsequenzen trägt. Dass er halt nicht so ist wie sein Partner. Mhm. Weißt du, und dass er halt irgendwie an das gute Menschen glaubt und das,
genau.
Das rächt sich ja. Das ist schon ganz interessant.
Ja, eben, und die Note, die da mit drin ist, die ist dann eben wieder schon wieder sehr New Hollywood und so.
Voll, ja.
Und ich mag wirklich so einzelne Bestandteile, aber kann das bitte mal jemand zum guten Film schneiden, weil das ist wirklich wild hier.
Ja.
Okay, ich hätte echt erwartet, dass du das anders siehst.
Nee.
Aber ich bin, also das ist jetzt einer, auf der einen Seite bin ich halt froh, dass du das so siehst wie ich, auf der anderen Seite ärgert es mich jetzt natürlich, weil ich damit mit meinen Punkten tierisch daneben gehauen habe.
Ein bisschen, ja. Ja, ich habe noch geliebäugelt, weißt du, so wegen diesen ganzen Aspekten und weil ich den so eigentlich lieben wollen würde, so, weißt du, dass ich noch irgendwie einen halben Punkt höher bin. Aber ich dachte dann so, nee, Alter, du hast bei Nachspann und so weiter, hast du gedacht, so schade, wäre ein bisschen mehr drin gewesen und
ich glaube, da wäre viel mehr drin gewesen.
Und das hat dich gestört, aber irgendwie mochte ich den trotzdem. Der war trotzdem ganz cool, so mit dieser Optik und diesem pessimistischen. Und was ich ja auch immer geil finde, ist.
Aber was sollte denn diese Szene mit ihr, Alter? Diese Jolene-Figur. What the fuck?
Ja, Jolene ist halt die Barkeeperin, mit der, ist halt die Verbindung zwischen diesen beiden, die hat für den kompletten Bruch sorgt. Oder was meinst du jetzt?
Ja, klar ist die eine Verbindung zum Bullen auch und so, aber also auch da, die Tonalität mit der Szene und so, das war halt irgendwie so, mittendrin hast du dann plötzlich sowas und dann wird da so ein Fass aufgemacht, was so ein bisschen auch was Sexuelles hat.
Ja, ja,
und
klar, so, weil es auch um Potenz geht.
So, the fuck, Alter? Mhm. Also wie passt das jetzt hier rein? Ne? Also, es ist halt wirklich so ein Rumgehüpfe.
Aber wo die in diese Hippie-Kommune zum Beispiel reinkommen, weißt du, und du weißt nicht so richtig, okay, sind die jetzt in Gefahr? Ist schon recht bedrohlich, weil du hast dann Haufen von.
Und da er wirkt da so dummtreu, ne?
Und er wirkt so dummtreu, er steht da genau und er fragt einfach so, ja.
Grundvertrauen in die Menschheit rumrennt.
Ja, nee, ist keiner hier so, weißt du. Und der Harf sagt dann zu ihm so, ja, nee, komm, das machen wir nochmal so jetzt. Dann gehen die nochmal zurück und er macht es halt nach seiner Methode.
Ja,
und da dachte ich so, okay, Once Upon a Time in Hollywood, lass grüßen, weil da kommen die auch in diese Hippie-Kommune und das ist alles sehr bedrohlich und sehr ruhig, weißt du, wo die da antanzen.
Ist ja auch, also glaube ich, habe ich auch irgendwo gelesen, dass es da wohl
war das Vorbild.
Inspirationen geben.
Ja, ja, habe ich mir gedacht, dass Tarantino den hier gesehen hat.
Ja, auf jeden. Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Ah, fuck, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Wo du meinst, dass der da in die Hippie-Kommune reinkommt? Na, vergessen. Egal.
Vergessen.
Ja.
Ja. Ja, ich muss dann doch integer sein, muss sagen, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass er mir besser gefällt, muss ich ja trotzdem bei den Punkten bleiben, wo er letztendlich gelandet ist, aber die sind trotzdem okay.
Mhm.
So ist es nicht, ja. Weil ich bin ein Fan vom 70er-Jahre-Kino, ist für mich ein grandioses Jahrzehnt, filmisch gesehen.
Auf jeden. Ich habe da noch viel zu viele Lücken.
Ja, und der hat schon einiges. Ach, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, dass ich es mag, wenn Filme so Leute ins Zentrum stehen oder Berufsgruppen oder so irgendwas, was du halt nicht allzu oft siehst. Und so diese Motorrad-Cops spielen ja in jedem 70s-Film in einer Szene irgendwie eine Rolle, weil die irgendjemand anhalten oder weil die irgendjemand dann kurz mal verfolgen oder so, ob das Bruce Brothers ist oder sonst was.
Ja.
Aber die ins Zentrum zu stellen, zu sagen so, okay, wir zeigen jetzt mal das Leben von denjenigen, weißt du, wie die da irgendwie in dieser trostlosen, weil bei jedem Roadmovie hast du irgendwie einen, Chips, der die anhält. Halt, ne? Ja gut, Chips, aber auch jetzt, ist doch, Chips spielt in Miami, glaube ich, oder so, oder? Oder Florida, irgendwas in Florida oder so.
Das kann, ja, ja.
Ist auf jeden Fall eine Großstadt. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein anderes Szenario. So.
Voll.
Es geht um diese Isolation und so. Und auch das finde ich geil, so, weißt du, was halt hier so Motorradcops halt, die hier mit reinspielen. Ja. Electra Guy Blue, der hat ja einen anderen deutschen Titel, war irgendwie Harley, wie heißt der?
Harley Davidson 344. Also dieses Electra Glide in Blue, für die, die es nicht wissen, das bezieht sich auf das Motorrad. Also die Harley Davidson Electra Glide in Blue, das war das offizielle Fahrzeug in den 70ern und 80ern von Polizei, also Polizei auf Motorrädern in den Vereinigten Staaten. Ja. Ja, deswegen, ach so, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Gerade im Hinblick auf diese Szene, dass er da so dummtreu überall reinläuft, ne?
Ja.
Ich finde interessante Frage, die man sich zu dem Film stellen könnte, auch wenn das mit dem Pacing irgendwie überall ist, ist er Held oder Opfer?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage, ja.
Oder? Weil natürlich wird er als Ersteres eingeführt, als der, der halt die Ambitionen hat und der da raus will und der, der irgendwie anständiger ist als andere und so weiter. Aber eben, er begibt sich halt so dummtreu in manchen Situationen.
Du bist, glaube ich, auch zu keiner Stelle im Film, dass du sagst, so, Alter, was für ein geiler Typ. Also da bist du, glaube ich, noch nie irgendwie bei dem. Du findest ihn grundsympathisch und irgendwie nett, aber nicht so einer, mit dem du auf jeden Fall so mitfühlst, wo du sagst, so, Alter, ja, das ist ja das ist der Typ, den ich jetzt durch den ganzen Film folgen will.
Ja, schon eine aber eben, Frage. Er spielt es echt gut, finde ich.
Ja, klar. Dieses Ambivalente.
Ja.
Er will das ja gut ist in dem, was er weiß. Und alleine schon, er will ja auch deswegen zum Morddezernat, weil er da Gutes bewirken will. Und dann merkt er, dass er halt alleine nicht weiterkommt.
Ah, Mann, siehst du, ich habe nämlich neulich, als es mir aufgefallen, habe ich gar nichts so rausgeschrieben, das muss ich mir vielleicht mal notieren, weil über den hätte ich nämlich sonst auch gerne gesprochen, aber da würden mir jetzt die Fakten fehlen. Nicht, dass wir noch einen machen, aber das ist nämlich auch ein Film aus den 70ern, wo ich mir fast sicher bin, dass du den auch gesehen hast.
Okay.
Und zwar Last Embrace.
Last Embrace? Ja. Heißt der auf Deutsch?
Was ist denn das? Nee, das weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Von Jonathan Demme.
Okay.
Und
von Schweigende Lämmer und so, der Regisseur.
Mit Roy Scheider. Und das war nämlich auch so ein Film, wo ich hinterher irgendwie dachte, was zur Hölle war das? Also weil das auch, weil der auch so ein paar Sachen macht, wo ich dachte, okay, das ging irgendwie die ganze Zeit in diese eine Richtung und jetzt war es plötzlich was voll anderes und zwischendurch ist dann immer wieder noch das und so. Also ich war da auch völlig verwirrt am Ende.
Okay. Nee, der sagt mir nichts.
Der sagt dir nichts? Nee. Okay. Ja, weil ich finde, ich habe viel zu viele Lücken da in den 70ern und will da immer wieder mal was aufholen und okay, den kennst du nicht.
Nee.
Hätte gedacht, dass das auch so ein Ding ist.
An den kann ich mich nicht erinnern.
Okay.
Aber klar, die 70s sind immer einen Blick wert. Okay.
Ja, gab schon echt viele, echt interessante Filme.
Dann können wir mit dem hier auf jeden Fall erstmal abschließen, oder?
Ja.
Grüßen, Raff.
Yes. Liebe Grüße. Also auch wenn das jetzt nicht durchweg positiv klang, bin ich irgendwie froh, den gesehen zu haben.
Ja, ja.
Weil der schon auch auf seine Art irgendwie besonders ist.
Fand ich auch voll in Ordnung.
Voll in Ordnung fand das. Na dann. Hast du Punkte parat?
Habe ich, ja. Der hat bei IMDb eine 7,0. Das ist übrigens auch meine Punktevergabe. Und ein Metascore gibt's nicht. Aber ich kann bei Letterboxd mal gucken. Habe ich mir nicht notiert.
Was denn? 3,7.
Ach, 3,7 hat der Letterbox, ja. Von mir eine 7, wie gesagt, wie viel gibst du?
6.
6 von dir.
Mhm.
Okay.
7 Punkte von Gas. Okay, dann bin ich ja doch nicht so weit entfernt, wie ich dachte. Es klang zwischenzeitlich so, als wäre ich richtig weit weg mit meinem Tipp.
Nee. Wie gesagt, es war schon meckern auf hohem Niveau. Ich habe halt überlegt, ob ich ihm tatsächlich noch eine 7,5 gebe, aber dazu hat es halt nicht mehr gereicht. Der hat halt alles, was ich normalerweise mag an 70er-Jahre-Kino. Aber so richtig.
Ja, ich bin sehr beruhigt, dass du das auch so siehst, dass das mit dem Pacing und halt, was der da macht, irgendwie so ein bisschen.
Ja. Ich verstehe auch voll dieses All Over the Place, aber es ist natürlich auch kein großer Film in einer krassen Besetzung, wo du das jetzt irgendwie. Deswegen finde ich das nicht tragisch. Werden ja hier diesen aus den 80ern,
aber
diesen
weißt du,
Dead End Drive-In, weißt
aber
du?
Aber die Bilder und cool. Die Schauspielenden sind ja da. Also man hätte daraus ja auch irgendwie was anderes schneiden. Also ich glaube eben, allein ein Recut würde diesem Film richtig gut tun.
Ja, klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass er damals so in Autokinos lief und so, dass das so einer von denen war.
Ja, ja, bestimmt. Weil da geht ja fast 2 Stunden, ne? Also das ist ja schon noch.
Stimmt, hat ein bisschen Laufzeit,
ja. Ja.
Okay. Okay, hast du ein Ergebnis für uns?
Hab ich. 3,5 miese für dich, 2,5 miese für mich.
2,5 zu 3,5, Mensch. Die Nullrunde bleibt bestehen, ja?
Ja, weil du tatsächlich jetzt überall, wo ich einen halben miesen hatte, hast du einen ganzen.
Das haut rechnerisch mit dem Sieg dann nicht hin, meinerseits, wenn das so fortgesetzt wird.
Warum? Ja, du hast zwischendurch halt auch noch einen halben miesen, also deswegen, du bringst es halt auf.
Ja, meine ich ja, wenn ich jedes Mal einen Punkt mache und du machst einen halben, so kann man ja nicht gewinnen. Darauf wollte ich hinaus.
Ach so, ja, nee, das stimmt. Das funktioniert,
mathematisch
ja
nicht.
Naja.
Vielleicht sollte ich das nächste Mal umdrehen.
Guter Plan. Hast, mach das doch.
Dann könnte es klappen.
Naja, wenn das so einfach steuerbar ist, dann mach das. Versuch das mal.
Ich versuch's.
Guter Plan.
Better luck next time.
Ja, ja, ja.
Alright.
Banausi.
So.
Banausi.
Episode 450.
Mistikack. Mistikack.
Sowieso.
Das werdet ihr leider noch oft hören.
Ja, das gefällt ihm.
Zumindest so lange, bis mir einer sagt, wo das noch her sein könnte, ey.
Wenn du es rausgefunden hast, dann schmeißen wir den Zettel raus. Aber bis da darfst du es inflationär benutzen.
Das ist nett, danke.
Cool. Ich benutze den hier. Ja. Mal gucken, wer mich versteht in Palermo.
Banausi!
Den musst du auf jeden Fall auch rumschreien dort.
Werde ich machen.
Probier das doch mal. Stell dich an einfach auf einen sehr prominenten Platz in Palermo. Und film nicht dabei, wie du ganz laut Banausi schreist, so eine Minute lang.
Du willst also unbedingt, dass ich da
gucken wir, was
bei Social Media lande. So unter dem völligen verwirrter Mann in Palermo.
Verwirrter alter Mann in Palermo. Was schreit der da rum? Wir wissen nicht, was da los ist. Und dabei ist es eine Spessart-Referenz und niemand blickt.
Niemand blickt die Spessart-Referenz. Ja. Und das versuche ich dann den Carabinieri beim Verhör zu erklären.
Ja, klar.
Und dass dann das Spuckloch so ein Spessart mit Lilo Pulver.
Ja, logisch. Banausi, wisst ihr doch.
Ja. Ja, ich probier's.
Damit gehst du viral.
Damit gehe ich viral.
Auf jeden. Ich weiß es.
Das ist mein Plan. Ich will unbedingt als Influencer Karriere machen und viral gehen. Egal, kostet es was wolle.
So cool.
Ja, wäre doch schön.
Ja. Wäre schön. Hast du noch was?
Nee.
Nee, wir können auch erwähnen, dass wir bei Patreon Steady zu finden sind.
Oh ja.
Und wir haben heute einige SupporterInnen glücklich gestellt. Insofern, wenn ihr auch Auftragsfilme mit in den Banausenring schmeißen wollt, die wir dann rezensieren oder lose.
Ja, die wir heute gezogen haben.
Die wir heute gezogen haben. Oder ihr wollt Tabelleneinsicht, wo welcher Film und welche Serie in welcher Episode besprochen wird. Dann kommt mal ran. Und es gibt Sonderepisoden jeden Sonntag, denen wirklich nur die Leute bei Patreon Steady streamen dürfen.
Ja.
Also.
Und da sind wir auch sehr konsequent tatsächlich.
Lohnt sich. Ja, da sind wir sehr konsequent, genau. Eine Folge war, glaube ich, für die Allgemeinheit, aber mehr nicht.
Nee, nee. Und vor allem, also es kommt tatsächlich jeden Sonntag eine.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Da sind wir hinterher.
Na, logisch, ja. Ja, zahlende Meute muss bedient werden.
Das stimmt wohl, ja.
So, aber egal, ob zahlende Meute oder nicht zahlende Meute.
Seid ihr verrückt geworden? Meine Erntenparty geht jetzt zu Ende. Los, raus mit euch. Raus auf eure Zimmer. 1, 2, 3, bei 3 seid ihr draußen. Raus mit euch!
Zacki, zacki hier.
Raus!
Ja. Tschüss.
So, raus.
Ich dachte, du sagst da was.
Ja, hab ich gemerkt.
Bewegt Bild Banausen.